2025 ist da, die beleuchteten Brüder sind angekommen. Wir befinden uns im neuen Jahr. Happy New Year, lieber Benny. Happy New Year, liebe alle da draußen.
Happy New Year, lieber Tim.
Die erste Folge, die wir in diesem Jahr aufnehmen, ist erstmal, dass wir uns dieses Jahr sehen. Heute, am 7.1. abends um 18.06 Uhr.
So ist es. Ich habe auch, wollte gerade kontern mit, das ist auch das erste Mal in diesem Jahr, dass ich mich sehe. Aber das stimmt einfach nicht.
Ein solcher Tag ist heute also. Okay.
Das wird das beste Jahr aller Zeiten.
Das wird bestimmt die beste Folge aller Zeiten. Ich habe gar nichts.
Du bist nichts, du bist völlig blank.
Ich bin nahezu blank.
Du bist blank wie das Wasser in deinem Glas.
Ja, genau.
Denn du, während ich unter den Tisch krieche, kannst du erzählen, warum das Wasser in deinem Glas blank ist.
Okay, weil ich erneut, wie es inzwischen fast Tradition ist, ein Dry January einlege. Und deswegen wird das sicherlich auch die beste Folge aller Zeiten, weil ich durchweg bei klarem Verstand sein werde.
Zum ersten Mal. Außer die letzten Folgen, die wir im Januar aufgenommen haben.
Ja, die waren auch die besten Folgen aller Zeiten. Und jetzt passiert es wieder.
Habe ich gerade gesehen, Tagesschau.de schreibt, der Einbruch zum Vormonat so stark wie nie bei Alkohol, Fleisch und Süßigkeiten. Denn es ist ja nicht nur der Dry January, es ist ja auch noch der Veganuary.
Ja.
Und Süßes können die Leute einfach nicht mehr sehen oder sie haben noch die Schränke voll von Weihnachten, weil Oma Elfriede zu viel mitgebracht hat.
Findest du Elfriede so ein klassischer Oma-Name?
Nicht mehr.
Hattest du mal eine? Oder kanntest du eine persönlich?
Ich glaube, die ganzen Elfriede sind schon tot, jetzt ist eine Generation weiter.
Wie heißen die jetzt?
Sabine? gut in die Kiste gegriffen, ne?
Gut in die Kiste gegriffen und den Namen meiner Mutter genommen. Aber hey, die Fakten sprechen für dich.
Die Fakten sprechen für mich, so vom Alter, das passt doch.
Sie ist ja Großmutter.
Eben, ja, und sie ist es.
Ja, sie ist es einfach.
Also genau, da habe ich...
Was wirklich crazy ist, weil, also pass auf, kurzer Real Talk. Ich komme aus einer Familie, da ist die Großelterngeneration überdurchschnittlich alt gewesen, als die jeweils meine Eltern bekommen haben.
Ja.
Da waren beide für mich Großelternpaare schon... so um die 40. Das ist ja gerade für frühere Verhältnisse ziemlich spät. Und deswegen kenne ich meine eigenen Großeltern nur als alte Menschen. Also auch als kleines Kind erinnere ich meine Großeltern schon grauhaarig. Plus, und da habe ich neulich tatsächlich auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, Leute waren früher alt als heutzutage.
Ja.
Optisch. Und ich glaube, das hat gar nichts in erster Linie damit zu tun, dass man selber älter wird, sondern dass sich, glaube ich, der Stil wirklich extrem gewandelt hat.
Und es gibt auch noch so Sachen, es gab früher ganz viele Alterskrankheiten, die es heute nicht mehr so gibt. Also dieser klassische, heftige, gebückte Gang zum Beispiel, der ist, glaube ich, heute nicht mehr so häufig da wie vor 30 Jahren.
Wie erklärst du das wissenschaftlich?
Heftige Medizin, die diesen ganzen Rheumascheiß bekämpft.
Heftige Medizin, die den Rheumascheiß bekämpft. Das lassen wir so.
Andererseits kann ich dir sagen, es ist schon wirklich erschreckend. Ich war neulich, an Weihnachten war ich, zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich meine Tante besucht, die ich wirklich in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren vielleicht dreimal gesehen habe oder so. Und die ist jetzt in dem Alter, in dem, glaube ich, vielleicht ist es auch falsch, ihre Mutter, meine Großmutter war, als die gestorben ist.
Ja.
Ja. Und sie sah ihr auch krass ähnlich.
Mhm.
Also ja, die war dann auch irgendwie kranker und älter und so weiter. Aber ich weiß, als wir dann gegangen sind und sie im Treppenhaus stand, und da habe ich einen ganz krassen Flashback an meine Kindheit gehabt, wenn meine Großmutter oben an der Treppe stand und uns gewinkt hat. Und ihre Tochter wiederum sah genauso aus wie sie in dem entsprechenden Alter. Das war so eine ganz verrückte Zeitgeschichte, in die ich da geraten bin. Und ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, dass man selber älter wird. Und die gleichaltrigen Menschen als nicht so alt wahrnimmt.
Ja, das kommt, ist ja noch, glaube ich, ein zusätzlicher Effekt. Aber ich glaube trotzdem, dass man das nicht außer Acht lassen darf. Früher gab es kein Improve Yourself und kein wir machen viel Sport und versuchen, das beste Individuum zu sein, was wir sein können.
Es gab keinen Veganuary.
Es gab noch keinen Veganuary. Und dadurch sind die Leute, glaube ich, früher älter
geworden. Eigentlich muss man Veganuary sagen oder Veganuary.
Ich glaube, ich sage Veganuary.
Aber wegen January...
Ja.
Einfach nur ein unglücklich gegriffenes Wortspiel. Geht. Also ja, da kommen viele Effekte zusammen. Bessere Gesundheit, bessere Medizin, bessere andere Lebensweise, anderer Stil, mehr Individualität vielleicht. Auch früher sahen einfach alle alten Menschen gleich aus.
Ja, man hat ja auch das Gefühl gehabt, früher gab es irgendwie so einen Laden, wo man ab 65 rein durfte.
Genau, da gab es eine Jacke für alte Männer und eine Jacke für alte
genau,
Frauen.
Genau, alles in beige und gedeckten Farben, damit man bloß nicht so auffällt in der freien Öffentlichkeit. Wo du das gerade gesagt hast, eine Tante, die dann irgendwann so ähnlich aussah wie die Oma, so eine hatte ich auch oder habe ich noch, bin mir nicht ganz sicher, denn, sorry Mama.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine Tante hatte.
Ja, pass auf, also, Mann ey, das ist schon wieder fraglich, das in der Öffentlichkeit zu erzählen.
Mama ist ziemlich präsent in letzter Zeit.
Ja, ich weiß. Sie ist auch nur teilweise beteiligt. Also es gab eine Situation, ich habe mit meinen Eltern Weihnachten nachgefeiert am 29.12. Und da
dieses Jahr, 24.
Und da gab es so, was?
Ja, ich habe über 24 gedacht, weil ich, das ist natürlich Quatsch, dass ich dieses Jahr sage, wenn der 7. Januar ist. Aber go on.
War das ein absichtlicher Gag?
Nein, oder? Das war kein Gag von mir. Aber du hast mich korrigiert und darüber bin ich auch darauf aufmerksam geworden, dass dieses Jahr Weihnachten Quatsch ist.
Ich wünschte, wir würden unseren Podcast schneiden, weil das diesen Sidestep würde ich jetzt eigentlich rausschneiden.
Absolut.
Mach ich aber nicht. Also, you get the real shit. Da ging es um Beerdigung. Und es war also echt irgendwie ein total nettes Gespräch. Man hat sich irgendwie gut auf gutem Niveau ausgetauscht. Und dann erzählten meine Eltern, aber was ja ganz traurig war, war die Beerdigung von Tante, ich sage jetzt den Namen nicht.
Ja.
Und ich so, also ich habe es mir nur gedacht, ich habe es nicht ausgesprochen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen delikat, dass meine Mutter es jetzt hört. Das war aber nicht ihre Familie, sondern die von meinem Vater. Musst du ihm ja vielleicht nicht erzählen. Aber da dachte ich, oha, die ist tot? Das wusste ich nicht.
Das ist so wie mit bei unserem Jahresrückblick.
Ja, wie mit Brian Tanner.
Und Moby.
Und Moby, naja, da war der Fall umgekehrt.
Wobei ja, ich fast also sagen du wusstest nicht, dass deine Tante tot ist.
Hätte ich nicht gewusst, nee. Mhm. Hätte ich nicht sagen können.
Und bei der Beerdigung warst du offenbar auch nicht.
Nein, war ich nicht.
Bist du häufiger schon auf Beerdigung gewesen? Magst du das gerne?
Ich war dreimal war ich auf Beerdigung. Und nein, ich mag das nicht gerne. Also erstmal gehe ich nicht gerne in die Kirche, das war irgendwie alles drei mit Gottesdienst. Und dann ist das ja nun auch irgendwie kein schöner Anlass.
Ich finde schon.
Ja?
Also der Anlass ist nicht schön,
ja.
Aber die Veranstaltung kann sehr schön sein.
Und spätestens, wenn es zum Leichenschmaus geht, allein wegen des Namens.
Der Name Leichenschmaus ist auch wieder sehr unglücklich gewesen.
Kann ich da irgendwie auch das Essen nicht genießen?
Nee, der Leichenschmaus, Mann. Mhm. Das ist so wie hier, was war das? 7 Jahre Haft für zerstückelte Leiche.
Mhm.
Ich gehe gerne auf Beerdigung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich mag Beerdigungen gerne. Die tun mir gut. Ich finde, das sind schöne, jetzt kann man sagen, das sind schöne Anlässe, um über das Leben nachzudenken. Und da ist man sehr...
Sehr viel, okay, das passt dann doch.
Und häufig ist es auch so, dass es tatsächlich sehr schöne Reden sind und einfach diese Menschenleben, die dort vorbei sind, sehr schön gefeiert werden und gewürdigt werden.
Vielleicht war ich auch nie auf guten Beerdigungen oder ich war halt einfach auch echt jung. Also ich war bei all dreien Beerdigungen deutlich jünger, als ich es jetzt bin.
Gute Beerdigung klingt wie gute Konzerte oder so. Ich war letzte Woche auf einem richtig guten
Konzert. Richtig guten Beerdigung. Danach hatte ich erstmal Tinnitus für 2 Tage.
1A. Ich habe hier die ganze Zeit noch offen, um das noch kurz anzufügen, die Statistik von Tagesschau. Absatz von Fleisch, Süßigkeit und Alkohol im Januar. Fleisch geht immer so zwischen 20% und 30% zurück, Alkohol zwischen 40% und 50% und Süßigkeit zwischen 50% und 60%. Und jedes Jahr steigt es an, der Rückgang. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die einen Monat lang, ja.
Bei Alkohol ist die Begründung bestimmt die gleiche, auch wie mit Oma Elfriede. Die haben auch den Strang voll von den ganzen Partys zu Silvester. Ich möchte trotzdem noch mal kurz über Beerdigung sprechen.
Ja.
Gut, aber kann ich habe das Gefühl, wir haben auch schon mal eine Folge gehabt, bestimmt, alles über Beerdigung.
Bestimmt.
Und da haben wir schon alles schon mal gesagt, das ist so lange her. Da können nicht mal wir uns dran erinnern. Wir können uns an sehr viel nicht erinnern, auch wenn es nicht lange her ist. Aber da bin ich mir sicher, ist es länger her. Bist du auf dem Friedhofstyp? Also ich besuche Leute an ihrem Grab?
Achso, nee, das nicht. Das macht mein Vater richtig viel. Das mache ich nicht. Aber ich gehe gerne auf Friedhöfe und vor allen Dingen auf unseren Ohlsdorfer Friedhof hier.
Ja, wie oft bist du da gewesen im letzten Jahr?
Ich hatte dieses Jahr einen sehr wichtigen Termin auf der anderen Seite des Friedhofes.
Ja.
Und ich wollte durch den Friedhof durchfahren. Nicht nur, weil es kürzer ist, sondern auch, weil es sehr viel schöner ist. Ich habe das früher manchmal gemacht, wenn ich irgendwo da, wie häufig ist man schon in Bramfeld und so unterwegs? Nie. Aber wenn doch, dann bin ich durch den Friedhof durchgefahren. Ich erinnere mich an irgendeine Party, wo es sehr viele Hotdogs gab und da mussten wir durch den Friedhof durch dafür. Und früher bin ich tatsächlich auch häufiger mit meinem guten Freund Robert auf den Friedhof gegangen. Diese Goth-Kids. Aber es war einfach eher so ein schöner Park, wo wir dann einfach rumgehangen haben. Und da ist man ja komplett alleine. Und wenn du so als Jugendlicher irgendwie Bock hast, nicht so unter Menschen zu sein, weil du irgendwie deine tiefgründigen Gespräche oder deinen Unsinn reden willst und das in einer guten Umgebung, wo du nicht von anderen Jugendlichen verprügelt wirst, geh auf den Friedhof.
Nee, ich weiß nicht. Also allein, weil da ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, auf Menschen zu treffen, die da Leute besuchen, die vielleicht noch in einer krassen Trauerphase stecken. Auch
schön,
stecken.
Ist eine schöne Stimmung.
Trauer.
Die sind nah an sich selber. Die sind in touch with themselves.
Nee, die sind eben halt nicht in touch with himself, sondern with the dead ones.
Ja, auch das ist wichtig.
Und die sind aber nicht mehr anzutatschen. Und das ist furchtbar.
Ich habe gerade zufällig neulich das Ketka Musikvideo zu Ankunftshalle gesehen. Ein Song über die Ankunft an einem Flughafen und das Wiedersehen von Menschen, wo sie einfach nur, wo sie beschreiben, wie sie sich treffen und sich einfach nur dahinsetzen und sich ein Eis reinziehen und eine Cola trinken und den Leuten zugucken, wie sie sich wiedersehen und das einfach schön ist.
Ja. Weil die sich wiedersehen.
Hä? Bisschen schiefer Vergleich, aber im Grunde ist es dasselbe. Man sieht dort Leute, die bewegt sind, die emotional sind, die über das Leben nachdenken, die das ist nichts, was, finde ich, schlimm anzuschauen ist oder traurig ist. Ich sehe, also wenn ich darüber nachdenke, was für Leute ich auf dem Friedhof sehe, ist es auch nicht so, dass ich da Leute sehe, die völlig aufgelöst und ich glaube auch Leute, die von dem Tod eines Menschen komplett shattered sind, die gehen vielleicht in dieser Situation nicht so sehr auf den Friedhof, sondern eher in einer Situation der Erinnerung und des Nahseinwollens. Und des, dann können auch gerne mal Tränen fließen, aber es sind dann schöne Tränen, der Erinnerung an ein schönes gemeinsames Leben zum Beispiel. Hm. Also ich mochte das, aber abgesehen davon ist es eine riesengroße Parkanlage. Du kannst da Stunden verbringen, ohne überhaupt irgendjemanden zu sehen. Du läufst jetzt nicht so richtig Gefahr, da ständig weinende Arme in die Menschen zu fallen.
Stimmt. Also es ist kein gängiges Bild, aber das ist etwas, wo ich drüber nachdenken würde, wenn ich mich da mit einem Kumpel zum Quatschreden treffen würde. War das irgendwie, weiß ich nicht.
Du meinst, das ist ein bisschen...
Beißt sich das?
Unangemessen?
Ja. Pietätlos?
Ja.
Potenziell, nach Thematik.
Wir haben da kein Bier getrunken und rumgegrölt. So. Wir saßen da und haben geredet.
Nicht Jackass nachgespielt, ohne Kamera.
Auch nicht. Wir haben allerdings mal Bandfotos gemacht auf dem Ohlsdorfer Friedhof.
Oha, okay.
Ist das pietätlos?
Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen morbide.
Aber es sind jetzt ja, wie gesagt, es ist eine schöne Parkanlage. Es ist nicht Gothkid-mäßig, wir sind hinter dem Grabstein.
War ein Grabstein zu sehen? Also war es als Friedhof identifizierbar?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war eher dieses Parkding.
Okay.
Wege, Bäume, Hügel, Statuen, Brunnen.
Und da haben wir übrigens auch Weihnachten drüber gesprochen. Der Ohlsdorfer Friedhof oder wahrscheinlich sogar Friedhöfe allgemein haben Nachwuchsprobleme. Also es gibt immer weniger Menschen, die sich klassisch begraben lassen. Und es gibt viel mehr Menschen oder viel häufiger, die irgendwie im Friedwald oder sich irgendwo ausstreuen lassen und so.
Das ist ja auch wieder dieser Individualismus. Die Leute gehen nicht mehr in die Parteien, weil das ist nicht so. Und die Leute gehen auch nicht mehr auf dem Friedhof, weil das ist auch zu Mainstream.
Ich glaube, das ist den meisten Leuten ein bisschen zu religiös auch. Kann das sein? Also das ist ja irgendwie schon ein religiöser, kulturell, so also von der Religion. Ja, also es gibt ja auch Kulturen, da ist das gar nicht so
Ding. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass auch alles Nicht-Religiöse auch, also dass jetzt so eine Erdbestattung ist.
Na, irgendwo müssen die ja hin.
Ziemlich universelles Ding. Das finde ich jetzt nicht so kirchenmäßig. Und du kannst da ja auch eine komplett nicht kirchliche Bestattung durchführen lassen mit Leuten vom Standesamt, die da die oder privaten Leuten, die Rede halten, wo gar nichts mit Gebimmel und Geglockel und so ist.
Ist dir das in irgendeiner Form wichtig, jetzt wie deine Trauerfeier aussieht?
Nee. Mein Standpunkt, den ich mir mal vor vielen Jahren zurechtgelegt habe dazu ist, es sollen immer die Hinterbliebenen entscheiden. Die soll, ja. Weil die sind auf der Trauerfeier, ich nicht.
Ja. Deswegen. Geht das für alles? Also auch, also hast du dir mal Gedanken, konkrete Gedanken darüber gemacht? Verbrannt werden, im Sarg.
Als Kind schon.
Der Wissenschaft den Körper spenden.
Als Kind schon, weil ich als Kind tatsächlich noch so eine Restangst hatte davor, dass man vielleicht doch noch was spürt oder dass es doch irgendwie unangenehm ist. Und ich hatte tatsächlich Angst vor dem Feuer. Wobei dieses Zerfressen werden von Würmern natürlich auch nicht so eine schöne Vorstellung ist.
Stimmt.
Ich finde,
bevor das passiert, oh Alter, das ist ja da, wie bei Kill Bill, lebendig begraben sein.
Ja.
Also wenn die Würmer dich fressen, ist die Problematik ja schon vorbei.
Ja, das stimmt, die Problematik ist vorbei. Aber auch wenn das war ja die Idee, dass wenn du tot bist, ob dann vielleicht doch noch irgendwie. Ich finde das mit dem, es gibt viele Sachen, die ich da in meinem Kopf wege. Ich finde das mit dem Kreislauf schön, dass ich sozusagen wieder zur Erde werde. Und der Energieaufwand bei der Verbrennung ist natürlich auch gewaltig. Also jetzt so auch
aus Gründen
der Nachhaltigkeit finde ich das auch nicht so schön. Andererseits nimmt es nicht so viel Platz hinterher.
Der Kohlenstoff in der Erde bleibt.
Auch das ist gut, korrekt. Ja, Seebestattung finde ich hübsch, weil ich zweimal bei einer war. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Habe ich auf einmal berichtet?
Ja, ich glaube schon, aber ich habe keine Details mehr im Kopf.
Wenn dann der Motor ausgeht und man ganz ruhig auf diesem weiten, plätschernden Meer ist und dann werden da so ein paar Rosenblüten darüber gestreut und die verteilen sich dann immer weiter und diese Urne wird da abgesenkt. Das war schon ein sehr berührender Moment, finde ich. Toll, das zu erleben.
Es gibt ja diesen Podcast über Donald Trump, von dem ich schon mal erzählt habe. Und der fängt an mit einer Anekdote über Woody Guthrie. Das ist ein sehr fleißiger Country- und Folksänger gewesen, der auch sehr, 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 sehr viele Lieder geschrieben hat, die jetzt irgendwie alle nach und nach noch entdeckt und veröffentlicht werden, von anderen Menschen dann dargeboten. Und das fängt an mit der Anekdote, wie am Tag seiner Bestattung Woody Guthrie, der wohl immer sehr hartnäckig war im Leben und stur, in einer Urne, so war es vereinbart, am Strand, also wirklich wo das Wasser ankommt, ins Wasser reingeschüttet zu werden. Und seine ganze Familie war da. Und dann haben die erst alle versucht, diese Urne aufzukriegen, haben die Urne einfach nicht aufbekommen. Es ging der Deckel nicht ab. Also sie konnten es nicht rausschütten. Dann haben sie irgendwann gedacht, was machen wir jetzt? Naja, dann schmeißen wir doch die ganze Urne rein. Haben sie gemacht, wieder angespült worden. Wieder reingeschmissen, wieder angespült worden. Und dann musste irgendwie ein anderer Typ so weit werfen, wie er nur irgendwie konnte. Und dann hat es endlich funktioniert. Das ist irgendwie auch eine gute Geschichte.
Ja, er kam immer wieder zurück.
Ja.
Es gibt ja diese schöne Beerdigungsszene bei The Big Lebowski, wo sie die Asche von dem einen ihrer Kumpel verstreuen wollen und die gehen in den Wind streuen.
Ja, im starken Gegenwind. Na gut, okay,
BR. Aber hast du was? Meinst du irgendwie? Also ich würde sagen, überlass das den Hinterbliebenen. Ich tendiere dazu. Also ich würde auch, wenn ich beerdige, glaube ich, eine normale Erdbestattung machen, auch um die Nachwuchsprobleme des Wohlstoffer Friedhofs ein bisschen zu bekämpfen.
Und die lokale Industrie ein bisschen zu stärken.
Genau, support your local Undertaker. Und dann, was die Feier angeht, ja, auch das. Ich hätte natürlich so ein paar vielleicht irgendwie Musikwünsche, aber auch das sollen die alles selber machen.
Meine Eltern, haben ich ja schon mal erzählt, haben ja alles durchgeplant, waren irgendwie beim Bestattungsunternehmen, haben das alles schon bezahlt. Wir müssen uns um nichts kümmern sozusagen. Und es ist auch die Musik schon ausgesucht.
Oh ja.
Verraten Sie nicht, was es ist. Finde ich irgendwie witzig, würde ich auch nicht machen.
Das soll eine Überraschung sein. Aber das ist natürlich auch schön, wenn du das alles vorher entscheidest und es nicht den Hinterbliebenen überlässt, nimmst du den natürlich auch in einer Zeit der Trauer. Und wenn ich sterbe, wird das natürlich eine fürchterliche Zeit der Trauer werden. Was werden die Leute weinen auf den Straßen?
Alle.
Dass man denen ein bisschen was abnimmt. Müssen keine Entscheidung treffen, müssen sich um nichts kümmern.
Hier, Morgan Freeman, kennst du, ne?
Kenn ich.
Trägt Ohrringe. Und zwar welche, die so wertvoll sind, dass, wenn er sterben sollte, man davon seine Beerdigung bezahlen kann. Von den Ohrringen. Das ist wohl ein alter Seemannsbrauch.
Das ist gut. Das
ist cool, oder?
Ja.
Oder ich glaube, nicht die ganze Beerdigung, aber den Sarg. Irgendwie so. Finde ich ganz gut. So, genug von Tod und Sterben. Pass auf, ich erzähle jetzt einen Witz. Ach, der hat auch irgendwie Tod und Sterben mit zu tun. Aber pass auf, ich erzähle ihn dir einfach mal und dann sagst du mir mal, was du denkst, was daran der Witz ist. Okay? Also.
Das ist so vielversprechend.
Ein Holocaust-Überlebender.
Ne? Ja.
Hat überlebt, viele Jahre noch, ein glückliches Leben geführt, ist hochaltrig dann aus natürlichen Ursachen verstorben. Kommt in den Himmel und steht vor Gott. Und dieser Holocaust-Überlebende erzählt Gott einen Holocaust-Witz. Und dann sagt Gott, das ist aber nicht witzig, sagt der Holocaust-Überlebende. Naja, muss man wohl dabei gewesen sein.
Jetzt kommst du. Und jetzt soll ich sagen, was daran witzig ist?
Was soll daran der Witz sein?
Was der Witz sein soll?
Ja. Was ist die Aussage sozusagen von dem Gag?
Ich weiß nicht, ob es eine Aussage ist, aber der Witz entsteht dadurch, dass da muss man dabei gewesen sein, normalerweise benutzt wird, um über eine sehr positive Sache zu reden. Und man erzählt begeistert von dieser Sache. Und wenn dann die Reaktion so ist, erstarrte Gesichter oder ein müdes Lächeln, dann ist es witziger, wenn man dabei gewesen ist. Der Holocaust war nicht witzig.
Okay, deine Reaktion ist super witzig, weil da haben wir Silvester viel drüber gesprochen, über diesen Witz. Und er wurde nicht so verstanden, wie ich glaube, gemeint ist. Aber anders, als du ihn jetzt verstanden hast. Ja, es gibt die dritte. Du hast jetzt die dritte Interpretation geliefert von diesem Gag. Das ist ja stark. Okay, also du sagst, das ist einfach so ein zweckentfremdeter Spruch, wo ja, alle sagen, das muss man gemacht haben. Aber warum sagt das denn zu Gott? Kann auch zu jedem anderen x-beliebigen
Menschen sagen. Ich würde sagen, der Witz hat noch mehrere Ebenen. Also einmal ist es natürlich auch noch wirklich witzig, in dem Sinne, dass Gott nicht beim Holocaust dabei gewesen ist.
Bingo, genau das ist nämlich meiner Meinung nach der Gag daran.
Das ist auch eine schöne zweite Ebene, finde ich. Aber die Witzebene, die klassische Witzebene, ist dieses typische Erwartung und Brechbruch der Erwartung. Das ist ja immer so ein bisschen, dass da so Sachen auseinanderklaffen. Und an der Stelle ist es, kann man auch sagen, Gott und Holocaust so. Ja, das ist schon. Aber ich glaube, dass der Spruch an sich witzig ist, da muss man dabei gewesen sein, kommt daher, dass es normalerweise für positive Sachen benutzt wird.
Okay.
Und dann kann man natürlich noch sagen, man macht keine Witze über den Holocaust.
Das war die dritte.
Und dann ist es aber sogar noch ein Witz über den Holocaust, was auch noch ein Metading ist. Mhm. Also ich finde, alles drei ist richtig. Und alles drei ist auch irgendwie ein bisschen lustig.
Habe ich gehört von Ricky Gervais, als ich ihn das erste Mal dann von ihm gehört habe, er hat ihn sich nicht ausgedacht, er weiß aber nicht mehr, von wem er den kannte, den eingeleitet hat mit The Most Philosophical Joke I Know. Und das war dann nochmal interessant, weil wenn man schon mit dieser Erwartungshaltung rangeht, okay, jetzt kommt kein herkömmlicher Witz, dann, so wie ich dich ja auch ja schon mal auf die Gedankenfährte gebracht habe mit sag mir, was daran witzig ist.
Ja.
Das
hat mich dazu geleitet, zu sagen, ich soll den Humor erklären.
Ja.
Und nicht, ja.
Aber so wie du den Humor erklärt hast, darüber bin ich gar nicht gestolpert.
Ja, okay.
Sehr gut.
Interessant. Harald Schmidt hat gesagt, zum Thema Satire und Humor und über was darf man Witze machen, über was darf man keine Witze machen, dass sein Problem ist, dass er, wenn es zum Beispiel, das ist ein Beispiel bei der Ukraine-Krieg, dass es ihm fernliegen würde, Witze über Opfer des Ukraine-Krieges zu machen, aber dass er selbstverständlich ganz viel Humor in Begleiterscheinungen des Ukraine-Kriegs sehen kann. Also zum Beispiel darüber, wie wird über den Ukraine-Krieg berichtet? Mhm. Wer ist jetzt alles ein Militärexperte? Denn in diesem ganzen Feld kann man sieht er ganz viel Humor. Er sagt aber, dass sein Problem ist, dass nicht differenziert wird zwischen diesen beiden Ebenen und er keine Lust mehr hat, über die Begleiterscheinung Witze zu machen, weil dann derselbe Shitstorm kommt, wie wenn er über die Opfer des Ukraine-Kriegs Witze macht.
Klingt ein bisschen wie die intellektuelle Variante von Thomas Gottschalk.
Finde ich nicht.
Ich glaube schon.
Ich finde, also seine Schlussfolgerung, weiß nicht, ob die richtig ist. Ich finde, man kann einfach Witze darüber machen.
Ja, und bis zu einem bestimmten
Grad. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Shitstorm gibt, wenn man Witze über die Berichterstattung macht oder wenn irgendein Politiker sich so...
Ja, das ist, glaube ich, eher der Punkt, an dem ich hänge, weil das ja einfach impliziert, dass... also es ist ja ein verklausuliertes... Man darf bestimmte Dinge heutzutage nicht mehr sagen. auf einer...
Ja, das sagt er, also sein Ausdruck ist immer, er hat da keine Lust drauf. Er beschwert sich gar nicht darüber, dass man das nicht sagen kann, sondern er sagt, darauf hat er auf diesen,
ja, aber das
diesen
ist
Diskurs hat er keinen Bock,
deswegen macht er das nicht. Sich drüber erheben, so ein bisschen so. Ja, ich durchschaue, dass das nicht geht und ich weiß, eigentlich hätte ich hier und da was zu sagen, aber die anderen checken es nicht, wie ich es meine, deswegen lasse ich es weg.
Ja, aber ich glaube, er trifft da einen ziemlich guten Punkt. Weil das ist häufig genau daran fehlt, an der feinen Unterscheidung. Und die total wichtig ist. Was geht und was geht nicht. Denn also es gibt ja einmal, dass man darf nicht mal mehr sagen. Und dann sage ich, ja, man darf das auch nicht sagen, weil es halt scheiße ist, das zu sagen, weil das Leute verletzt.
Mhm.
Und es gibt aber auch Sachen, die darf man noch sagen und die durfte man immer sagen und die darf Harald Schmidt auch heute noch sagen. Und nur weil es ein paar Leute gibt, die dagegen krakehlen, heißt das nicht, dass die Recht haben und dass man sich davon irgendwie
aber
wegschieben lassen
wenn
muss.
Leute krakehlen dann ja meistens dann, weil sich Leute, andere oder sie selbst davon verletzt fühlen oder
Nein.
fühlen können. Nein.
Das ist jetzt nämlich vielleicht
komplett. Ihr hättet das mal sehen müssen, dieser selbstzufriedene Blick, als hätte Benni nur auf diese Gegenrede gewartet.
Vielen Dank für die Gegenrede.
Okay, lege ich jetzt zurück.
Wenn betroffene Menschen, also meine Empfindung ist, dass gerade betroffene Menschen da sehr gut differenzieren können und häufig auch sagen so, nein, das ist völlig okay. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, deren Lebensinhalt es zu sein scheint, für andere Gruppen, die sie nicht selber sind, den weißen Ritter zu spielen. Zu sagen, du darfst das nicht sagen, weil damit verletzt du bestimmt so und so. Und keiner der betroffenen Gruppe hat die Hand gehoben oder hat das in irgendeiner Weise problematisiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Menschen gibt.
Das finde ich auf zwei Seiten echt viel zu verallgemeinern. Auf der einen Seite, die du nicht ausgesprochen hast, die ich aber raushöre, weil ich dich sehr gut kenne und ich weiß, welche Art von Menschengruppe du meinst, die du sagen. Aber auch auf der Seite der Betroffenen, weil es vielleicht auch da eine Mehrzahl gibt, die dann wirklich bei manchen Themen sagt, ja Gott, meine Güte, lass dir doch irgendwie Witze darüber machen.
Die kann sich, ja.
Und es aber trotzdem Individuen geben könnte, die das anders
sehen. Okay, jetzt wird es dann aber wirklich philosophisch. Was ist, wenn betroffene Leute sich irren? Also, was ist...
Wow, okay.
Ne, weißt du, wenn...
Das
wenn,
Eis wird dünn, aber wenn ich bin mal gespannt, wie weit wir rausgehen können.
Aber jetzt theoretisches Konstrukt.
Ja.
Kann man das so drehen, dass wenn ich sage, wenn ich eine Nonsens-Aussage mache, meine liebsten Karotten sind grün, dass es Leute gibt, die das falsch verstehen, die denken, ich konstruiere das jetzt nicht durch, was man damit falsch verstehen könnte, aber die das wirklich falsch verstehen, was ich sage, und die sich davon betroffen fühlen. Da kann man, also, ne, du, ich bin voll auf der Seite dessen, die diskriminierte Person hat Recht. Aber ich finde, das führt nicht dazu, dass man nichts sagen können und sagen sollte, sondern ist es dann eher so, dass wenn sowas passiert, ständig kommunizieren Leute, heutzutage kommunizieren noch viel mehr Leute als früher, alle schießen alles raus und es gibt dann diesen Konflikt, dass man dann darauf gucken muss und sagen kann, oh, habe ich dich damit verletzt, wie ist das passiert, das wollte ich nicht, wie hast du das verstanden, dass man dann darüber redet. Und nicht, dass man von vornherein sagt, ich sage zu einem bestimmten Themenkomplex gar nichts mehr, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass irgendeiner von den 80 Millionen Nüssen im Internet sich dazu negativ äußert, sei es nur eine betroffene Person oder nicht. Sondern dann muss es einen Dialog eigentlich geben darüber. Und dann können alle was davon lernen.
Ja, aber den Dialog kriegst du ja auf jeden Fall nicht, wenn du das von vornherein vermeidest, so wie Harald Schmidt es impliziert.
Richtig. Deswegen finde ich das auch eigentlich nicht richtig, dass er sagt, dann äußert er sich gar nicht mehr dazu. Das Problem ist natürlich, dass so viele Leute was sagen und dabei auch sehr viele unqualifizierte Meinungen, Leute, die entweder aus Ignoranz oder aus Missverstandenheit oder auch aus Boshaftigkeit das falsch verstehen, das ist schadet dem Diskurs tatsächlich.
Das
würde ich sagen.
Kann man so sagen. Das dünne Eis gut genutzt. Hat sich sehr leicht gemacht und wir sind, glaube ich, auf der anderen Seite des Sees angekommen.
Wir sind auf der anderen Seite des Sees angekommen. Okay, so viel zum Thema Tod und Sterben.
Und Humor.
Harald Schmidt stirbt auch in den nächsten 20 Jahren.
Das ist aber optimistisch geschätzt. Ja. Also, wenn du ihm wohlgesonnen bist.
Mhm.
Ja. Und pessimistisch, wenn nicht.
Wenn ich ihm nicht wohlgesonnen bin, was?
Ist es eine pessimistische Schätzung, dass er noch 20 Jahre hat?
Ach so.
Der ist ja auch schon Über 60 oder was?
Über 70
ist es. Über 70, na guck mal, dann würde er auf jeden Fall keine 20 Jahre mehr haben.
Nicht auf jeden Fall.
Nee, auf jeden Fall. Ich hatte vorhin eine komische Situation. Ich habe auf mein Handy geguckt und habe eine Eilmeldung gesehen, dass Jean-Marie Le Pen verstorben ist.
Ja, 96 Jahre.
96 Jahre alt.
Und Harald Schmidt plus 20 Jahre.
Das schafft er noch. Und ich habe das so gelesen und habe vielleicht nicht richtig hingeguckt und dachte erst, die Nachricht ist, Marine Le Pen ist gestorben.
Und hast dich gefreut?
Ja, habe ich. Also ich habe hab's dann auch direkt danach hinterfragt.
Le Pen tot.
Dann habe ich ein bisschen über ihn nachgelesen und muss feststellen, auch darüber könnte man sich potenziell vielleicht freuen, nur dass er vielleicht...
Ja, das ging mir nicht so, weil ich habe gedacht, Mist, ist der alt geworden.
Ja, das tatsächlich. Das Gefühl hatte ich auch. Das
ist natürlich auch boshaft, sehr boshaft.
Ja.
Da bin ich ja wieder voll außer meinem eigenen Punkt raus, aber so ein langes Leben gönne ich so einem Typen dann irgendwie doch nicht, wenn es so vielen anderen guten Leuten verwehrt bleibt.
Ja, aber das war eine interessante eine Diskussion mit mir selbst in meinem Kopf. Ich freue mich.
Och, ich habe mal gelernt,
darf ich mich freuen, dass jemand tot ist? Eigentlich sollte man das ja nicht. Ich weiß, dass man das nicht sollte. Aber dann,
ich freue mich trotzdem.
Wenn Faschistinnen sterben, ich dachte ja, sie ist tot. Ja,
also ja, er ist ja so, so grantig mit ihr bis zuletzt gewesen, weil sie so wenig faschistisch ist.
Ja. Also hat vielleicht doch den richtigen getroffen.
Ja, apropos den richtigen getroffen. Als ich mal die europäischen Institutionen besucht habe, Straßburg, Luxemburg und Brüssel, war an einem der, ich weiß gar nicht, ob es Straßburg oder Brüssel war, an einem der Parlamentsorte, die ja immer noch hin und her tingeln, das ist einfach ja so wahnsinnig, dass vom Dach des Parlaments, des Plenarsaals, ein Stein oder ein irgendwas Schweres abgebrochen ist und genau auf den Sitz von Jean Le Pen gefallen ist.
Was?
Und er war halt gar nicht da, weil die gerade im Mann war oder weil es keine Sitzungszeit war oder was auch immer. Das ist ja auch mal, also das ist ja was für Verschwörungsleute gewesen.
Da hat vielleicht Gott versucht, sein Holocaust-Fauxpas wieder gut zu machen.
Mit Hilfe eines riesigen Steins vom Parlamentsgebäude auch noch. Jean Le Pen ist tot und außerdem ist auch sonst viel los. Herbert Kickl wird Bundeskanzler.
Ja, Alter, wir haben uns noch so darüber gefreut.
Mark Zuckerberg ist der neue Elon Musk.
Will er werden.
Will er werden.
Meloni auch. Macht Schluss.
Trudeau macht Schluss. Meloni macht Milliardendeals mit Trump. Grönland wird verkauft. Der dänische König hat jetzt den Eisbären ins Wappen schmeißen lassen, damit er ein Signal setzt, weil jetzt Grönland die Unabhängigkeit will.
Was? Wer hat das gemacht?
Der dänische König.
Ja, auf der Dänemark-Flagge?
Nicht ist auf der Dänemark-Flagge, auf dem königlichen Wappen.
Auf dem königlichen
Wappen. Er hat das Wappen reformiert. Einfach um zu zeigen, dass Grönland verdammt nochmal zur Krone gehört und weder in die Hände der Grönen selber noch in die schmutzigen, fiegeligen Hände von Donald Trump fallen soll.
Ja, einiges los.
Ja, keine guten Nachrichten diese Woche.
Gar nichts Gutes?
Bestimmt. Weniger Fleisch wird gegessen, hooray.
Und das gibt sich dann aber wieder im Februar?
Na klar, da hauen die Leute wieder rein. Entrecote und Spare Ribs, Tafelspitz und Venusmuscheln.
Venusmuscheln?
Ja.
Hast du schon mal Muscheln gegessen?
Nein, werde ich auch niemals tun. Ich werde sterben. Ich werde sterben, ohne Muscheln gegessen zu haben.
Kann man, glaube ich. Du wirst aber sehr viele Sachen nicht gemacht haben.
Mit 97 Jahren
werde
ich sterben, ohne eine Muschel gegessen zu haben.
Ohne sich tätowieren zu lassen.
Ohne sich zu was?
Tätowieren zu lassen.
Das weiß ich noch nicht.
Ohne sich mal die Haare gefärbt zu haben. Ah, weiß man auch nicht, ne? Wobei, das kann ich mir auch bei dir im hohen Alter nicht vorstellen. Dann, also du bist ja nun wirklich ein Meisterhaft darin, irgendwelche Ausreden für deine komischen Frisuren immer zu generieren und im Grunde, wie heißt dieses, wenn man, ach man, da gibt es noch einen Fachbegriff für, im Neudeutsch, nicht, Gaslight, du gaslightest deine eigene Frisur positiv. Kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich verstehe es nicht.
Also naja, du redest über deine Frisur oftmals so, als wäre sie unwahrscheinlich gut und dann ist sie das aber meistens gar nicht. Und zwei Wochen später kriegst du zu Kreuze und sagst dann, ja, eigentlich hatte ich die ganze Zeit Unrecht.
Das heißt, es ist ein einziges Mal passiert?
Zweimal ist das, glaube ich, schon passiert. Ich glaube, schon zweimal passiert. Da hat es ganz lange Haare, Mann. Auf den meinen Hochzeitsfotos.
Aber
das werde ich dir nicht verzeihen. Das Schlimmste, was du mir je angetan hast. Dass du auf ewig auf mein Hochzeitsfotos.
Aber für dich, dich, mein Freund, habe ich auf meinem Perso.
Ich weiß.
Sage.
Ja.
Nur deinetwegen.
Da hast du noch, wann musst du den neu machen? 2031, hast noch ein bisschen was von.
Ja. Aber ich finde, ich sehe sehr gut auf deine Hochzeitsfotos aus.
Du siehst fantastisch auf meine
Hochzeitsfotos. Also wirklich.
Besser als ich.
Besser sah ich mit den langen Haaren nicht aus.
Das war der Peak.
Die saßen da, an dem Tag war irgendwie, haben sich die Stars aligned und in meiner Frisur ein bisschen...
Alles durch die Kraft der Liebe.
Ja, das ist die Kraft der Liebe in meinen Haaren. Hat sie sich manifestiert.
Ich möchte mit dir gerne eine TikTok-Challenge machen und ich möchte das hier ankündigen, damit wir quasi so ein bisschen gezwungen sind, das zu tun, was nicht zwangsweise funktioniert, weil wir häufig Dinge ankündigen, die wir nicht machen.
Ich wollte mich vorhin schon bei Facebook abmelden direkt.
Ja.
Hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe es nur auf Anhieb nicht gefunden. Außerdem bin ich dann wieder bei Twitter in meine alten Sachen gestoßen und fand das irgendwie ein schönes Archiv. Ich bin bei TikTok nicht angemeldet.
Ich auch nicht. Ich will auch das nicht bei
TikTok. Ach, wir machen eine TikTok-Challenge, ohne das auf TikTok
ja,
zu machen.
Ja, das geht.
Das Was geht. Ist denn die TikTok-Challenge?
Die nennt sich Lemon Juice Challenge.
Ja.
Und,
Wolltest du nicht auch mal die Sprite Rübse Challenge?
Wollte ich auch mal machen. Wir machen mal ein Special. Ein Video-Special bei YouTube. Könnt ihr das bald euch das anschauen, wie wir die Sprite Trink Challenge machen? Ich weiß nicht, ob die. Heißt die Sprite Challenge wahrscheinlich? Und die Lemon Juice Challenge, bei der ein Shotglas.
Zitronensaft.
Zitronensaft. Frisch gepresster Zitronensaft geäxt werden muss.
Kann ich oben. Können wir jetzt gleich
machen. Die Gesichter, die diese Challenge produziert, sind herrlich.
Okay.
Weil Leute, also das ist mir auch aufgefallen, es gibt Menschen, die können sehr unterschiedlich gut mit Säure und sauren Geschmäckern umgehen. Ich kann es zum Beispiel nicht so gut. Ja, genau, ich verzieh mir
Ich glaube, mein Gesicht wird eine Maske sein.
Meinst du?
Ja. Ich werde regungslos in die Kamera starren.
Ich weiß nicht, ob es darum geht, möglichst sich nicht zu, ich glaube...
Also bei solchen Challenges geht es erfahrungsgemäß darum, die Sachen komplett zu übertreiben.
Darum geht's?
Ja, du willst doch heftige Reaktionen sehen,
ja,
wie Leute kreischen und schreien und
wegspringen. Ich möchte vor allem echte Reaktionen sehen.
Ja, das will ich auch. Und früher war das auch so auf YouTube. Und dann haben irgendwelche Arschbacken angefangen, das zu übertreiben. Und seitdem ist ein Wettrüsten draus geworden. Und Authentizität ist nicht mehr gefragt, weil die Authentizität immer fünf... Das ist so wie mit der Schärfe. Früher gab es geile Schärfe, scharfe Schärfe, harte Schärfe, nicht so harte Schärfe und dann haben sie die Skala hochgefahren und plötzlich ist alles, was nicht mega dir die Fresse wegbrennt, solution scharf und die Nuancen sind verloren gegangen. Es geht nur noch um Extreme. Die ganze Welt ist ein Anime geworden.
Okay.
Oh, das war ein harter, unnötiger Diss gegen Animes.
Okay, Boomer.
Nachdem ich die vor einigen Folgen so verteidigt habe, beziehungsweise berichtet darüber habe, dass ich mich da so ein bisschen reinbegeben habe und zum ersten Mal verstanden habe. Ja. Nicht okay, Boomer, das ist nicht okay. Diese affektierten Scheißreaktionen. Authentizität wird gekillt durch wer hat den längsten, wer kreischt am schrillsten, wer...
Aufmerksamkeitsökonomie nennt sich das, glaube ich.
Ja. Müssen wir uns all dem ergeben? Können wir nicht mal ein bisschen mehr Ketten anlegen an die Menschlichkeit?
So wie unser Podcast.
Ja, der Podcast legt Ketten an die Menschlichkeit.
Nee, wie wir, uns... Also eigentlich... sind wir die Gegenthese dazu.
Ach so, genau, deswegen sind wir auch
so immer schriller, immer lauter. Genau, Aufmerksamkeitsökonomie.
Genau da, wo wir hingehören.
In der Nische, wo wir niemals wieder rauskommen. Finde ich aber okay, ich fühle mich ganz wohl in meiner Nische. Und so nischig ist ehrlich gesagt jetzt auch das Thema nicht. Aber ich muss sagen, neulich hat mir irgendjemand, wo habe ich das denn gehört? Ich glaube, in einem anderen Podcast wurde ein Tweet zitiert, wo sich darüber aufgeregt wurde oder satirisch dargestellt wurde, dass es ja keine männlichen Podcasts gäbe, die sich darüber ärgern, dass sie ihre männlichen Privilegien haben. Und da habe ich gedacht, Moment mal.
Hold my beer.
Der Belebu-Podcast. Du kennst sie nur nicht, aber...
Ärgern wir uns über unsere männlichen Privilegien?
Naja, ärgern ist vielleicht nicht das richtige Wort.
Also ich glaube, wir haben mal gesagt, dass wir uns derer bewusst sind und sie auch bisweilen ausnutzen.
Ja.
Dass das schlecht ist.
Ja, guck mal, das ist doch schon mal...
Wir ärgern uns darüber, dass wir, ja...
Also ich finde schon...
Aber ich meine, ich finde es auch ein bisschen seltsam zu fordern, dass es einen Podcast gibt, die meistens Entertainment-Zwecken dienen, nicht immer, aber oft, in dem sich... Leute über ihre Privilegien ärgern. Ich finde das eine etwas krude Formulierung.
Das war vielleicht der satirische Anteil da dran.
Ja, verstehe.
Aber es war eher so eine Feststellung, dass es halt nicht passiert und dass es halt nichts Selbstverständliches ist.
Wir sind hier und wir sind bereit gefunden zu werden von diesen Leuten, die gerne das hören möchten.
Auch das ist eine Nische, glaube ich.
Ja.
Die mutmaßlich kleiner ist als unsere tatsächliche Hörerschaft. Hörerinnenschaft.
Ja.
Oh, ich habe eine interessante, für mich neue Variante von Gendern mitbekommen. Und zwar habe ich gerade wieder 4,5 Stunden lang eine Folge Jung und Naiv gehört. Zu Gast Dr. Christian Drosten. Und da kommt ja am Ende immer Hans.
Ja, und hast du schon mal erzählt, dass Hans so gut war, Hans, als Maximilian Krah
guter Typ,
in die Mangel genommen wurde.
Und der gendert wie folgt.
Hans gendert
wie folgt. Ja. Einen schönen guten Abend an all unsere Hörer und Rinnen. Das hat er 3 oder 4 Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich so quasi nachverbessert hat oder ob das einfach sein Style ist.
Vielleicht ist, aber es klingt ein bisschen, als ob er sich über das Gendern lustig macht. Was ich mir bei Hans nicht vorstellen kann.
Nee, der macht das völlig ohne...
Hörer und Rinnen.
Ja,
Hörer und Rinnen. Es gibt die Männlichen, das sind die Hörer, und die Frauen sind die Rinnen.
Hörer, ja, ich glaube, er will einfach Hörer und Hörerinnen abkürzen.
Ja, und dann sagt er aber Hörer und Hörerinnen. Was eigentlich auch falsch ist, weil das eben, selbst wenn man nicht das, ist egal. Hans, du weißt, was du tust. Und was sagt Dr. Osten?
Dr. Osten?
Geht's ihm so?
Dem geht's, glaube ich, ganz gut.
Ja, okay.
Ja, weiß ich nicht, 4,5 Stunden lang, bla bla, aber doch, der hat gerade ein Buch geschrieben.
Wie heißt das? Ich und die Pandemie.
Meine Pandemie.
Es war seine Pandemie. Schon irgendwie.
Ja, das ist der Vorwurf der ganzen Verschwörungstrottel.
Ja.
Ja.
Und Trottelinnen. Und
Trottel und Linnen.
Trottel und Linnen, genau.
Okay, Lemon Juice Challenge.
Ja, machen wir. Können wir gleich machen.
Ja, können wir gleich machen. Und die andere können wir nicht gleich machen, weil wir haben keine Sprite. Brauchen sie beide einen halben Liter Sprite. Ich kann keinen halben Liter
essen. Ich auch nicht.
Ich kann nicht mal einen halben Liter Wasser.
Das hält mein Körper auch nicht aus wie ein Zucker. Das ist, dann höre ich auf zu sein.
Dann hörst du auf zu sein.
Dann klappe ich wie so ein Stuhl einmal, so, dann zucke ich noch einmal und dann ist die Beerdigung doch ein bisschen früher.
Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einen viralen Hit.
Ja, weiß ich nicht. Das kriegt auch wieder keiner mit. Da stirbt ein Typ an der Sprite und klappt wie ein Stuhl zusammen. Naja, doch, kann ich mir vorstellen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ich kenne eigentlich die Kanäle, die man durchstellen muss.
Wenn es nur unter dem Hashtag Sprite Challenge, aber keiner anderen Kontext sozusagen, verbreitet wird. Dann scrollen Leute lustig durch die Sprite-Challenge und dann klappt da jemand vom Stuhl, ist tot.
Und dann gibt's noch einen Cut und dann sieht man noch die Beerdigung.
Eine schöne, schmackhafte, nee. Geschmackvolle. Eine schöne, schmackhafte Trauerfeier. Ein schmackhafter Leichenschmaus.
Genau.
Wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Schmackhaft.
Ich möchte das. Ja, das gibt's ja auch. Ne? Es gibt ja auch dieses, ich möchte, dass auf meiner Beerdigung getanzt und gelacht wird.
Ja, das wünschen sich viele. Ich habe früher mal gesagt, ich wünsche mir eine Freibierparty bei meiner Beerdigung.
Karlsquelle.
Dass die Leute, ist mir alles egal, womit, sondern sich alle anderen drum kümmern. Nein, um die Frage, die du nicht gestellt hast, zu Ende zu beantworten, du hast sie gestellt. Völlig unnötiger Hate. Ich würde das auch allen Hinterbliebenen überlassen. Ist mir scheißegal. Die können mich auch zu Gunther von Hagen verkaufen.
Und was ist mit deinem Argument? Der ist doch hoffentlich vor dir tot.
Ja,
was ist was ist mit meinem Punkt, den ich da noch angebracht habe, dass es den auch ganz schön viel abnehmen kann? An Entscheidungen, an Mühe, an
ich weiß, ja, klar.
Kriegst einfach so einen Ordner in der Hand hier, dein Tim ist tot.
Aber guck mal, dann müsste das vorher aber wirklich sehr konkret besprochen sein, weil wenn ich das einfach selber mache, dann gehe ich zum Bestatter, so wie meine Eltern es gemacht haben, und nehme überall das Billigste.
Ja.
Egal wo, egal in was, egal wie, egal, ne, keine große, nix, bla. Und ich weiß aber nicht, ob das im Sinne meiner Nachfahren ist.
Verstehe. Das ist ja auch, stimmt, ist auch doof. Oh, was hat der jetzt entschieden? Ja. Ich finde ja immer diese ganze Blumenmeer so schrecklich. Da stirbt eine Person und was machen wir? Wir zerhaken richtig viele Pflanzen und töten sie. Wenn einer von uns gehen muss, müssen 10.000 von euch gehen.
Die Natur hat sich den Menschen geholt und der Mensch holt sich dann die Natur zurück.
Ja, und dann liegen die da ein Blumenmeer, als ob die Masse irgendwas bringt. Das denke ich auch immer, wenn irgendwelche berühmten Leute und dann so irgendwie, was weiß ich, Harry, Prinz Harry stirbt oder so, dann kommt so ein Lasterwagen, Ladung voller Blumen und die einzelne schöne Blume, das Gesteck, das hat irgendjemand halt der Hand zusammengemacht, ausgesucht und so weiter, die liegen dann begraben unter den ganzen anderen.
Ja.
Das ist so ein Unsinn.
Aber es sieht irgendwie beeindruckend aus.
Leg einen tollen Strauß hin. Nee, finde ich eben nicht. Es sieht traurig aus. Es erinnert mich an so Leichenwagen aus der Pestzeit oder sowas. Wenn da einfach nur diese, dann sind da diese ganzen Bünde übereinander gestapelt, noch mit Plastik drumherum. Völlig geschmacklos. Masse ist einfach nicht das Ding.
Masse kann sehr beeindruckend sein. Hast du schon mal viele Menschen gesehen?
Ja.
Magst du auch nicht, ne?
Nee.
Hast du schon mal viele Geldscheine auf einem Haufen gesehen? Ja. Und?
Das ist nicht schön, das ist beeindruckend. Und das ist einfach krass viel Geld. Und das hat natürlich auch noch eine andere Bedeutung. Denn krass viel Geld ist krass viel Geld. Aber...
Das war eine Mücke. Hast du sie erwischt?
Ja, aber es war, glaube ich, noch nicht mal eine Mücke. Es war völlig unnötiger Mord.
Unnötiger Mord. Es ist wirklich, Tod spielt hier überall. Die ganze Folge handelt vom Tod. Dabei haben wir bestimmt schon alles über den Tod. Verdammte Axt.
Haben wir. Es gibt eine Folge, die heißt so.
Ja, meine ich ja.
Ich muss ihn noch einmal korrigieren.
Alles über den Tod 2. Ja, mach mal.
Ich musste lachen. Das ist eigentlich eine unnötige Verbesserung. Ich hätte es in der Folge schon machen müssen. Du hast davon geredet, dass du... 524 Stunden Podcast gehört hast letztes Jahr. Das ist so geil gesagt. Das sind 10 Tage, nee, das sind mehr, das sind viel mehr als 10 Tage. Nee, gar nicht, das sind ein bisschen mehr als 10 Tage. Das sind halt mehr als 20 Tage. Du hast es, glaube ich, die 520 mit 25 verwechselt.
Ja, kann sein.
Ja, stimmt. Und du korrigierst dich mehrfach hin und her und ich nick das alles so durch und sage, ja, krass, stimmt.
Ja, mit Zahlen sind wir einfach echt
aber
nicht so gut.
Bei der Gelegenheit, ich habe es nämlich nachverfolgt, ich hing dir an den Lippen, wie du das erzählt hast. Und dachte, wow, ja, mehr als 10 Tage. Und dann dachte ich, wow, mehr als 20 Tage in einem Jahr mit 365 Tagen. Und zwar 20 Tage inklusive der Schlafenszeit, also wirklich die vollen 24 Stunden, ist wirklich viel Podcast.
Das passt auch besser zu meinem Gefühl. Diese 10 Tage waren zwar auch irgendwie krass, aber...
Das heißt, du wolltest sagen, richtig krass und dann waren es doch nur ein bisschen mehr als 10 und dann hast du das gar nicht mehr so gefühlt.
Ja, und dann habe ich mich gar nicht mehr so getraut, darüber nachzudenken.
Ja.
Ich wollte mich dann lieber auf mein Gefühl verlassen.
Jetzt hab ich dir dein Gefühl zurückgegeben. Ich habe dich mit deinem Gefühl wiederverankert.
Danke, du hast mir mein Gefühl zurückgegeben. Ich habe es weggeschlossen und du hast das Schloss geknackt. Ich danke dir dafür. Du wurdest kritisiert für deinen völlig unangemessenen Vergleich mit dem Mord an den CEO in New York und beim Mediamarkt klauen. wurde an mich rangetragen, dass das...
Hast du etwa SympathisantInnen da draußen, die es auch okay finden, beim Mediamarkt zu klauen? Seid ihr so ein Untergrundnetzwerk?
Na, ich habe halt einen sehr linkes, radikalen Freundeskreis, die den Mord ganz also nachvollziehbar finden.
Ach so, die finden das Klauen beim Mediamarkt problematisch?
Die finden beides eigentlich nicht problematisch.
Dann kann man das doch super gut vergleichen. Leute, was ist euer Problem?
Man kann ja nicht alles Unproblematische gut miteinander vergleichen.
Naja, wenn sie beides gerechtfertigt finden, weil das halt, ja, also wer diesen Mord gut heißt, der soll mal schön in die USA ausgewiesen werden und von Trump nach Guantanamo gesperrt werden. Auch ein bisschen hart jetzt.
Ja. Also irgendwie mache ich mir Sorgen über unseren moralischen Kompass, oder über deinen
Film. Ich mache mir Sorgen über den moralischen Kompass deines Freundeskreises und über deinen. So, wenn hier die Werte... deterioraten und jetzt jeder gegen jeden und so.
Mir wurde auf jeden Fall glaubhaft versichert, dass es schon auch nachvollziehbare Gründe gab, den Mann umzubringen. Dass es vielleicht die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat. Das wurde mir so gesagt und ich
es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, einen Menschen umzubringen, außer in Notwehr. Und man kann nicht erzählen, dass es Notwehr ist, wenn irgendein Mensch CEO von einem Unternehmen ist nach dem Motto, der schröpft uns und schleift uns und so weiter und wir die armen ausgebeutete Arbeiterklasse.
Wohl
das sind
den
so diese
Tod
ganzen
von
wohlbehüteten
sehr vielen
Leuten
Menschen
aus gutem Elternhaus
zu verantworten
und langweilig zu Hause ist.
In the long run mehr Leute. Würdest du auch Baby Hitler nicht umbringen? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Würdest du Hitler nicht töten?
Und Baby umbringen ist echt hart.
Dann nicht Baby, dann Erster Weltkrieg Hitler.
Wieso kann ich nicht Zweiter Weltkrieg Hitler
umbringen? Kannst du auch, aber dann da ist schon relativ viel Schaden angerichtet zu dem Zeitpunkt. Aber klar, choose your destiny yourself. Würdest du Hitler
umbringen? Ich weiß nicht, ob du diesen Luigi mit Hitler vergleichen kannst, wo wir schon mal problematisch vergleichen sind.
Luigi ist ja nicht gestorben.
Ach so, doch. Ah nein, der andere Typ.
Ja.
Wie heißt der denn eigentlich nochmal? Habe ich vergessen. CEO. Den kannst du nicht mit Hitler vergleichen.
Naja.
Naja, sagt die linksradikale Bubble. Jeder, da klebt auch Blut an den Fingern und Hitler hat auch, war ja auch Sozialist.
Ist ja auch eine philosophische Frage. Ab wie viel... Also, wie rechnet man das auf?
Mord in einer Demokratie ist nicht gerechtfertigt. In einem Rechtsstaat. Ist nicht gerechtfertigt. Bums, aus. Niemals. Jetzt, außer in Notwehr. Und dann ist es kein Mord, sondern Notwehr.
Jetzt würdest du sagen, die USA sind ein Rechtsstaat.
Ja. Hallo, da ist mega der geile Typ am Bundesverfassungsgericht, der von Trump da reingesetzt wurde. Das ist ein smarter, schneidiger Kerl. Der kann nur Recht haben in allem, was er tut. Du möchtest also sagen, es ist legitim, Leute auf der Straße zu erschießen.
Ich habe das selber nicht gesagt, ja, nein.
Aber du verteidigst deine radikale Freundestruppe da. Du solltest da mal ganz schnell, glaube ich, eine Anzeige schalten und die Leute melden.
Anzeige, das ist dann...
Anzeige ist raus.
Wie bei El Hotzo verliert er dann seinen Job beim öffentlich-rechtlichen.
Oh nein, dieser Film, Fernsehen. Ne? El Hotzo geht nach Amerika.
Ja.
Kann man den sich angucken, ohne dass es weh tut?
Kann man, aber muss man nicht. Ist okay. kein Tipp.
Kein, hast du gemacht?
Ja.
Okay.
Habe ich gemacht.
Ich habe den Trailer gesehen, den fand ich ein bisschen schwierig auszuhalten.
Also du solltest das auf gar keinen
Fall. Also gucken. Diese Kritik an mir, die lasse ich, die prallt also sowas von easy an mir ab.
Trotzdem hast du Mord mit Deepfly verglichen. Da habe ich dir aber da schon meine Meinung zugesagt.
Da habe ich was Schönes neulich zugehört. Wie doof es ist, dieses ganze, du hast das mit dem verglichen, habe ich ja gerade auch gemacht. Wie falsch das immer ist. Also wie häufig das war. Damals hat doch die, wie hieß die noch, Hertha Däubler-Gmelin. Es gab mal irgendwie, halt war die im Kabinett von Schröder, die musste, glaube ich, zurücktreten für einen Hitler-Vergleich. Und es ist so häufig so, dass wenn du, das war neulich gerade irgendwo so schön dargestellt, wenn ich das mit dem vergleiche, dann habe ich nicht die Sachen gleichgesetzt, sondern ich habe auf eine Parallelität hingewiesen. Auf ein Muster hingewiesen. Das eingängig ist. Und so ist es auch bei dem. Ich habe nicht einen Mord mit einem Diebstahl beim Medienmarkt gleichgesetzt. Habe ich nicht gemacht.
Sondern du hast die Parallele gezogen zwischen zweimal Unrecht, was irgendwie
im Namen des Rechtes passiert. Ja. So nach dem Motto, wir können hier, das ist gerechtfertigt, weil die sind ja böse.
Wo ich dir aber da schon sagte, das stimmt nicht, weil ich habe ja meinen Diebstahl beim Mediamarkt niemals versucht, in ein gutes Licht zu rücken. Ich habe lediglich gesagt, dass ich das völlig okay finde, bei so krassen Konzernen zu klauen, im Gegensatz zum Beispiel zum Einzelhandel.
Ja, aber das ist schon eine Relativierung dessen, der Schuld. Irgendwie. Mit Bezug darauf,
aber dass eine Mediamarkt Schuld böse zu relativieren ist ja nicht das gleiche wie es zu glorifizieren.
Das stimmt, es ist nicht glorifiziert. Es ist nur, genau, das stimmt. Und da, bei Luigi wird beides getan. Es wird relativiert und glorifiziert.
Ja. Also, er hat wahrscheinlich eine Pro-Kontra-Liste gemacht und Pro hat quantifiziert und qualifiziert gewonnen.
Aber um jemanden umzubringen, musst du schon echt, also ich finde. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die Gewalt und Mord für ein probates Mittel der Auseinandersetzung hält. Möchte ich nicht.
Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo es Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie denken, das ist die einzig letzte
Lösung, die es gibt. Das ist eine Schuldverschiebung. Täter-Opfer-Umkehr.
Das ist keine Schuldverschiebung. Nein, wieso? Ja. Nein, ich habe jetzt quasi die Politik und den Staat mit reingebracht, aber die sind doch jetzt nicht betroffen.
Nein, du sagst, der Typ ist so verzweifelt, das heißt, er ist der Opfer. Du möchtest nicht in einer Welt leben, in der Leute wie Luigi so verzweifelt sind.
Vielleicht nicht er persönlich. Ganz bestimmt nicht er persönlich, der war doch stinkereich, oder nicht? Kommt er nicht aus extrem guten Verhältnissen?
Mit Sicherheit, das sind ja alles diese gelangweilten, gut situierten Kinder, denen nichts anderes einfällt, außer Leute umzubringen.
Von daher ist vielleicht ein Robin Hood-Vergleich doch ganz passend, weil der sich quasi für die gute Sache geopfert hat. In seinen Augen.
Ja, jeder
und
kann
in den Augen anderer Leute.
Auch für Robin Hood.
Nee, das glaube ich nicht. Also so verdreht dieser Mensch auch ist, aber ich glaube, hält sich nicht für Robin Hood. Nee. Da wird mich die Argumentation wirklich sehr, sehr interessieren.
Ich bin wie Robin Hood.
Oh geil, ich habe ein kurzes Reel gesehen bei Instagram, so ein Ausschnitt aus einem Livestream, wo jemand Fortnite spielt.
Yeah.
Und offensichtlich in seinem Fortnite-Spiel, zumindest von der Stimme her und von der Art und Weise und der Reaktion, halte ich das für legit. Spielt er gegen Elon Musk und hat den im Sprachchat und talkt ihn die ganze Zeit runter, was er für ein blöder Boomer ist, der Memes nicht versteht und Witze nicht versteht und niemand ihn witzig findet und er, your style of humor is so outdated, dude. Und er fragt die ganze Zeit, wieso, was meinst du? Wann habe ich was mit Memes gemacht? Und er ist, das ist so ein kranker Typ, aber dieser, keine Ahnung, 15-Jährige ballert gut und talkt shit to Elon Musk.
Ballert auch im Spiel gut.
Ja, ballert in beiden Kategorien.
Ballert verbal und mit was schießt man bei vorne? Sind das echte Patronen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, glaub schon.
Das ist jetzt ein bisschen so Schaumstoffkugeln.
Meinst du? Paintball-mäßig.
Ja.
Mit Schaumstoff.
Sonst wäre das nicht ab 6 Jahren freigegeben.
Ist das ab 6
freigegeben? Ich glaube nicht, aber ja. Ab 12 oder so. Fortnite, ja. Oh. So, noch irgendwelche Kritik an mir, die ich zurück umdrehe und mit der Bazooka zurückschieße?
Nee, ich glaube, das war's.
Gut.
Das war's, glaube ich. Ach, keine Ahnung, ich habe nichts mehr.
Du hast nichts mehr.
Ich habe, glaube ich, gerade nichts mehr. Ich könnte noch was haben, aber gerade habe ich nichts. Ich könnte jetzt ein bisschen weiter zurückscrollen.
Musst du noch mal Schuhe kaufen demnächst?
Ich muss demnächst keine Schuhe kaufen. Ich habe mir gerade 2 Paar New York gekauft.
Wie lange halten die bei dir? Ein Paar Schuhe. Wenn du das viel trägst.
Viel. Also ich trage ja, kein Paar Schuhe immer, aber ich habe immer so die gleichen 2 bis 3 Paar. Keine Ahnung.
Und wonach trägst du die? Einfach rotieren die komplett?
7 Jahre.
Ja. 7 Jahre halten deine Schuhe?
Locker.
Oh Mann, was mache ich nur falsch? Wieso sind meine Schuhe immer nach einem Dreivierteljahr kaputt?
3 Vierteljahr? Ja. Vielleicht ist 7 zu krass, 5 vielleicht. Aber schon auf jeden Fall viele Jahre.
Es ist immer, entweder die Sohle ist durch oder die reißen an der Seite auf oder kriegen vorne ein Loch oder die gehen so schnell kaputt bei mir. Und ich verstehe es nicht. Ich kaufe auch nicht immer die billigsten, dürfsten, schlechtesten. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe auch gemerkt, dass ich denen manchmal ein bisschen viel zugemutet habe. Ich habe dann halt immer nur ein Paar und das benutze ich für alles. Auch wenn ich durch irgendeine Schlucht über spitze Steine oder sonst was gehe, na klar, da werden die übel mitgenommen. Und jetzt habe ich aber das so gemacht, dass ich die neuen Schuhe, die ich mir gekauft habe, nur für, wenn ich weiß, da passiert nicht viel. Und immer wenn ich weiß, da kommt was Schlimmes, dann ziehe ich mir, was neulich dazu geführt hat, dass ich durch den krassesten Winterschneesturm, Schneeregen, brutalstes Wetter, schneidende Kälte mit so durchlöcherten New Balance Sneakern gegangen. Das sind keine Sneaker. Durchlöcherten New Balance Turnschuhen gelaufen bin. Und hier zu Hause angekommen bin und sowohl meine Hände, obwohl die in Handschuhen waren, als auch meine Füße, ich hatte gedacht, ich kriege Erfrierungen. Hm. Ich habe noch nie solche Schmerzen aufgrund von Kälte gehabt. Ich habe die dann unter nicht warmes, sondern lauwarmes bis kaltes, also nicht kaltes, aber ne, Wasser gehalten. Und trotzdem sind in den Fingerkuppen sind Schmerzen entstanden. Ich weiß nicht, ob ich mal vielleicht, als ich so meine Wurzelbehandlung oder Wurzelprobleme mit den Zehen hatte, ob ich schon jemals so schlimme Schmerzen hatte in meinem Leben.
Ganz schön privilegiert.
In den Fingerkuppen. Ja. Das hat so brutal, krass, war furchtbar. Ich dachte, ich bin der nächste Reinhold Messner und muss ein paar meiner Gliedmaßen abgeben.
Aber alles gut gegangen, alles noch dran.
Ja, alles dran.
Auch wenn du jetzt die Socke ausziehst, ist dann nicht der kleine Zeh drin.
Die Füße waren nicht so schlimm wie die Hände. Okay. Die Handschuhe haben weniger gut warm gehalten als die durchlöcherten New Balance Schuhe.
Dann hast du keine guten Handschuhe auch.
Nee, habe ich nicht.
Ich habe gerade neulich welche für 60 Euro gekauft.
Oh, wow.
Ja, Fahrradhandschuhe.
Ich habe auch schon mehrfach Handschuhe verloren.
Ist mir noch nie passiert.
Du hast noch nie Handschuhe verloren? Nee. Wieso lachst du darüber?
Also nee, vielleicht kommst du ja noch drauf.
Ach, scheiße. Der ist nicht wieder aufgetaucht, ne?
Ich glaube nicht. Wo denn auch?
In deiner Jackentasche, könnte ich mir gut vorstellen.
Nee.
Okay, dann muss ich wohl nochmal gucken, ob ich noch was habe.
Ja, guck doch mal, ob du noch was hast.
Was ist mir denn noch passiert die letzten Tage? Naja, ich war in Dänemark, Tim.
Ja, ich weiß.
Über Silvester.
Ja.
In Sonderburg.
Sonderburg.
Sagen wir Sonderburg. Also es hat das durchgestrichene Ö. Es wird wohl ein Ö sein. Lieber Silvester, da war krasser Orkan.
Mhm.
War auch nicht so viel mit Feuerwerk, außer ein paar Wahnsinnige, die so richtig krasse Kanonenschläge, die uns wieder reingetrieben haben und die sich auf dem Marktplatz dann gegenseitig mit Raketen beschossen haben, bis die Feuerwerk, die Polizei kam.
Cool.
Richtig coole Jungs. aber insgesamt wenig, aber trotzdem ein total schöner Ort. Wunderschöne Zeit, richtig geil, relaxed, nur gespielt und gelesen und lange geschlafen und gegessen und war voll schön. Und was habe ich daraus mitgebracht? Nicht viel. Ich habe beobachtet, das ist schön, wenn du mal richtig abschaltest und richtig runterfährst, was ich brauchte, denn ich hatte ein halbes Jahr keinen Urlaub, dann fängst du an, Dinge zu bemerken, die du sonst nicht bemerkst.
An dir selbst?
Nee, in deiner Umgebung.
Ja, okay.
Du hast einen anderen Blick für Dinge. Wir sind einfach gelaufen da an der Küste entlang und sind alle 4 Meter stehen geblieben, weil uns irgendwas aufgefallen ist. Und dann habe ich zum Beispiel beobachtet, wie geil es ist, wie Möwen Muscheln aufknacken, indem sie fallen lassen.
Mhm.
Und manchmal sieht man das dann vielleicht mal so. Und da hatte ich aber, ich stand da einfach und konnte 10 Minuten mehreren Möwen dabei zugucken, wie sie immer wieder hochgeflogen sind. Dann dachte ich, flieg doch noch ein bisschen höher. Dann klappt es beim ersten Mal. Und dann richtig lange die vertilgt haben. Und das ist so geil, weil ich mir dann vorgestellt habe, das ist so ein geiler, also irgendwie komplex, das ist so eine gute Idee, so ist es fast schon kreativ, dass das sich so durchgesetzt hat, dass alle Möwen auf der Welt das so machen können.
Also hast du dich über die Evolution gefreut?
Ja.
Ah ja.
Dass das Möwen, denen man das nicht erklären und zeigen und kein Tutorial geben kann oder irgendwas, dass die einfach wissen, wie es geht, die holen sich das, die wissen, sie fliegen hoch über eine harten Oberfläche, die machen das ja auch nicht über dem Meer natürlich oder auch nicht über dem Sand, sondern gehen dann auf den Gehweg.
Ja.
Und bums, und dann ist, das ist so geil.
Witzig. Mein erster Impuls war gerade irgendwie zu sagen, ja, okay, Big Whop, das sehen sie halt bei den anderen und machen das nach, weil sie wissen, dass es funktioniert. Aber da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Weil erstens weiß ich nicht, wo Möwenkinder so rumchillen und ob die da sowas beobachten können. und ich habe da schon mehrfach drüber nachgedacht, dass es so verrückt ist, dass Katzen auf der ganzen Welt in vielen Dingen so extrem gleich sind. Mhm. So Jagdtrieb, Spieltrieb, mhm, in deinem Laserpointer her. Egal, ob du eine Katze aus Japan, China, Deutschland oder in, yeah, der Mongolei, überall reagieren Katzen gleich, obwohl die sich ja nicht kennen.
Obwohl die sich nicht kennen, ja.
Die haben auch
keinen, und vor allen Dingen, wie es entstanden ist. Das heißt, es ist ja auch so, es kann natürlich auch Zufall sein. Vielleicht hat eine Möwe das Ding und hat sich aufgekommen. Aber es ist ja auch Unsinn, sich vorzustellen, dass es die erste Möwe gab, die zufällig eine Muschel hat fallen lassen und dann ihr Wissen weitergegeben hat. Sonst wurde wahrscheinlich ganz häufig ist das zustande gekommen. Oder aber dass so eine kreative Lösungskompetenz in Tieren möglich ist.
Aber das ist ja meistens sehr monothematisch.
Ja, geht also, meistens um Essen.
Es geht meistens um Essen und meistens ist es immer derselbe Trick. So wie irgendwelche, wie so ein Nasenbär. Das ist jetzt, also der hat sich jetzt eher so
gesellschaftlich.
Nee, phänotypisch so verändert, also, dass er diese geile lange Nase mit der langen Zunge hat, damit er gut an seine Ameisen daran kommt.
Das ist ein Ameisenbär. Ist ein Nasenbär was anderes?
Nee.
Das ist auch schon in deinem Lied durcheinander gegangen.
Ist das Gleiche. Synonym.
Auch der Otter, der sich einen Stein auf den Bauch legt und dann die Muschel auf diesen Stein schlägt.
Ja.
Und rückwärts schwimmt, das ist alles so geil. Denn suchen die sich einen Stein, legen die sich den drauf, wissen, okay, geil, jetzt habe ich noch die Muschel, ich habe alles, was ich brauche, Fett, jetzt gibt's gleich Mampf. Super gut. Aber viel, viel wichtiger, als wie cool die Möwen, die Otter und die anderen Tiere sind, ist das Gefühl, sowas spüren zu können. Und dann war ich, richtig geiles Phänomen, dann stand ich da einfach an der Steinmauer und direkt darunter war das Wasser. Auch geil da. Die ganze Promenade, was woanders in der Ostsee eine Promenade, wer ist da keine Promenade, sondern einfach Küste. Und da steht dann vielleicht eine kleine Frittenbude und noch eine öffentliche Toilette, aber ansonsten ist da nichts bebaut. Wo du denkst,
das ist was Positives.
Ja.
Ja.
In Deutschland wäre einfach alles voll mit diesen scheiß Souvenirläden und sonst was und da ist es einfach schön.
Roh.
Roh und schön. Und dann stehe ich da an der Mauer und unten sind ganz viele Steine im Wasser und die Mauer und die Wellen schwappen dagegen. Und dann habe ich überlegt, wie viele einzelne Wellen höre ich jetzt hier eigentlich gerade gleichzeitig schwappen? Weil natürlich ist es so eine Geräuschkulisse, du hörst halt so Meeresrauschen. Dann habe ich versucht, mich darauf zu konzentrieren, wie viele Einzelgeräusche ich identifizieren kann. Und das ist unmöglich, weil das eine krasse Kakophonie ist, es geht alles durcheinander. Aber dann habe ich, während ich das versucht habe, immer gemerkt, da habe ich genau da eine gehört. Dann habe ich hingeguckt und dann konnte ich genau etwas hören, hingucken und genau sehen, woher das Geräusch kommt. Das heißt, der Ortungsshit, den das Gehör hinkriegt, dass du weißt, woher das Entfernung und Richtung bei 170 Wellen, die gleichzeitig gegen Steine klatschen, genau sagen zu können, das Geräusch, das ich gerade gehört habe, wurde von dieser Welle erzeugt. Das war so geil. Und da konnte ich ja gar nicht mehr weggehen. Ich war wie gelähmt davon. Ich habe gesagt, da und da. Und jetzt und gleich kommt, genau. Und dann wurde das so richtig so ein Konzert in meinem Kopf. Und plötzlich, wie wenn du so ein Album hörst mit ganz viel krassen Instrumenten, die alle übereinander spielen und du hörst halt einfach einen Sound und irgendwann entdeckst du die ganzen Einzelnen, was du erzählt hast von deiner Box und Platten und du hörst die Basslinien und so weiter. Und das aber mit hunderten von Wellen gleichzeitig, das war toll.
Ich möchte mich entschuldigen. Und zwar, weil ich das jetzt nicht ausreichend appreciaten kann, obwohl ich es eigentlich kann.
Ja, musst du nicht.
Muss ich nicht, ne?
Nein, es reicht mir, das einmal so verbalisiert zu haben.
Ja, gerade mit dem letzten Vergleich hattest du mich. Und ich war vorher noch ein bisschen so drüber lustig machen, ihn auflaufen lassen, irgendwie, ja, cool zu sagen und das damit abzufrühstücken, was aber alles unangemessen gewesen wäre. Das ist aber trotzdem gerade ein bisschen so mein Gefühl. Ich weiß nicht, was das für eine Stimmung ist, aber dadurch, da sieht man mal wieder, wie gut es ist, über Dinge zu sprechen.
Da sieht man, wie gut es ist, über Dinge zu sprechen. Und auch da gilt für mich viel wichtiger, als dass das jetzt toll ist, die Sache, ist, dass es toll ist, rezeptiv zu sein für whatever. Das hat mir gut getan. Ich habe mich gut erholt in dieser Zeit.
Das ist schön. Ich mag Promenaden.
Du magst vollgebaute Promenaden, die ja. alle gleich aussehen und ja. so viel Schminke nehmen,
ja.
50 Wörter wählen, um das Gleiche zu erzählen.
Ja.
Mit schöner Operation an digitalen Konsolen und steinmäßig immer wieder gut beraten. Von Polen.
Ja.
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 Echt? So, weiß ich nicht. Grömitz oder sowas?
Weiß nicht, ob ich das schon mal war. Ich kann das ja dann auch nicht auseinanderhalten, was alles so gleich aussieht. Aber man fühlt sich gleich irgendwie wohl und zu Hause.
Das ist wieder das Ding, das ist möglichst wohnzimmermäßig und möglichst wenig Natur und so.
So ist es. Ja, und halt möglichst bekannt für mich. Ich mag, finde halt das Bekannte gut. Ich suche das Bekannte. Oh Gott, das ist es eigentlich. Das ist mein Leben. Ich habe in meinem Handy vor Jahren schon mal geschrieben, was dein ganzes Leben erklärt. Ich habe gerade herausgefunden, was mein ganzes Leben erklärt. Die Suche nach Bekanntem.
Das ist mein ganzes Leben, die Suche nach Unbekannten?
Nee, Distinktion.
Nein. Ja?
Das war vielleicht nicht der netteste Moment, wo ich das aufgeschrieben habe. Aber Distinktion ist dir dennoch sehr wichtig. Also Erklärung für dein ganzes Leben ist vielleicht etwas übertrieben.
Distinktion, mich von anderen Sachen zu distinktieren oder dass ich Dinge unterscheiden kann?
Ersteres.
Okay, zweiteres wäre noch netter gewesen.
Weiß ich. Aber wäre halt nicht die Wahrheit. Also nicht die Intention.
Nein, ich muss mir nicht abgrenzen. Ich mache mich auch gerne gemein mit anderen und mit der Welt und der Natur.
Ich glaube, das ist aber mehr geworden in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren. Also früher, als wir anfingen, miteinander Diskussionen zu führen, freundschaftliche, aber trotzdem kritische miteinander.
Da war ich ein Teenager.
Ja, ich auch.
Teenager. Das ist, dafür finde ich gut. Ich bin zum ersten Mal im Leben, werde ich als Teenager gesehen. Immer wurde ich als 40-jähriger Mann gesehen, aber jetzt, das war meine Phase der Selbstfindung, Abgrenzung.
Ja, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, aber
sich erheben über
andere. Ich finde, ja, das ist nämlich der Unterschied. Man kann sich auch abgrenzen, ohne sich zu erheben.
Man kann sich auch unter anderem so
submissive-mäßig und unter weggrenzen, kann man sich.
Klein machen und sagen, ich bin so schlecht und alle anderen sind besser als ich.
Ja, das ist auch
Distinktion.
Das war ich. Aber das ist die sympathischere Variante.
Aber ich habe mich nicht über dich erhoben.
Nee, das hast du nicht. Du hast mich aufgelesen am Straßenrand und mitgenommen auf deinen Ross Richtung Arroganz. Das ist Erklärung für unsere Freundschaft. Das ist
schön. Komm, ich zeig dir die Welt. Alle anderen sind scheiße als du.
Aber du darfst niemals jemanden umbringen. Denn das ist nie gerechtfertigt.
Und nicht von mir, die am einen klauen.
Ja, da hast du mich. Du hast mir Obdach gewährt, um mein Liebesgut auszupacken.
Das stimmt, ich war Mittäter.
Eigentlich schon, mit Wisser auf jeden Fall. Verhindert hast du es nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass du es so schlimm fandst. Fandst du es schlimm? Du hast schon gern auch da mit mir FIFA gespielt. FIFA 13.
Ich habe überhaupt kein FIFA mit dir gespielt.
Doch, klar.
Super wenig. Bis gar nicht. Wir haben immer, wenn wir konnten, ISS gespielt. Gute Nachrichten. Wir haben so viele schlechte Nachrichten gehört.
Ja.
Rumänien und Bulgarien sind im Schengen-Raum. Es gibt weniger innereuropäische Grenzen. Schlechte Nachricht daran, das hat nur deswegen geklappt, weil Österreich seinen jahrelangen Widerstand aufgegeben hat, weil die Außengrenzen jetzt noch mehr fortified wurden. Deswegen weniger Innengrenzen. Trotzdem ist es schön, wenn Grenzen wegfallen, der europäische Gedanke. Ich hatte immer Sorge, der geht verloren. Die ganzen Nationen grenzen sich mehr voneinander, aber anders bezogene Grenzkontrollen hier und da und so. Das sollten wir uns erhalten. Und schön, dass es da an der Stelle vorangeht.
In Polen gibt es immer größer werdende Bewegungen, die auch Brexit-mäßig Polen aus der EU haben wollen.
Nein.
Aber jetzt ist ja gerade die Ratspräsidentschaft von Donald Tusk angebrochen.
Ja, eben.
Der beißt sich jetzt tief rein ins europäische Fleisch.
Donald Tusk wird stark kritisiert dafür, dass er nicht genug für Frauenrechte tut, obwohl das einer seiner zentralen Wahlkampfanliegen war.
Das stimmt.
Scheiße. Und ich habe neulich erzählt davon, dass mich Rehsichtungen überproportional glücklich machen. Leider in meiner Abwesenheit waren hier im Garten 2 Rehe.
Wirklich?
Ein Mama-Reh und ihr Baby-Reh. Was ist das? Ein Fohlen? Ein Kitz?
Kids.
Ein Rehkitz.
Wo wohnen die denn?
Weiß ich nicht, aber das hat diese Nachricht und ich habe ein Foto gesehen. Ich dachte erst, es ist eine von diesen 3D-Google-Tricks, wo du dann plötzlich einen Pinguin im Wohnzimmer hast und einen Tyrannosaurus im Garten.
AR.
Genau, kannst du so 3D bei Google
3D. Augmented Reality.
Augmented Reality.
Ja, wie Pokémon Go.
Ja, kannst du so einen riesigen Hai im Zimmer fliegen lassen. Und da waren wirklich zwei Rehe. Und die haben da gegrast. Und es ist einfach so, dass ich dachte, das möchte ich einfach. Ich möchte ein Leben haben, in dem ich Rehen Lebensraum schenke. In dem ich meinen Garten nicht pflege. Durch nichts tun die Welt verbessern.
Das ist doch eigentlich die beste Art.
Oh, so glücklich hat mich das gemacht. Dass die sich hier wohlfühlen, dass die sich hier sicher fühlen.
Weiß man nicht.
Die sahen richtig relaxed aus.
Ja?
Haben das Gras weggeschnabbelt.
Die wurden bestimmt von heftiger Silvesterböllerei aus ihrem natürlichen Habitat vertrieben.
Wahrscheinlich.
Und haben jetzt, ein neues Refugium gefunden. Vielleicht kommen die jetzt regelmäßig.
Das wäre richtig toll. Ich möchte, dass sie hier ihre Kinder großziehen.
Ich würde es dir gönnen.
Kann ich immer mit so einer dampfenden Tasse Ingwertee an meinem Fenster stehen und hinausschauen in die Natur und ja. So sollten Menschen leben.
Wie oft trinkst du Ingwertee?
Zusammen mit Rehen. Frischen Ingwertee, anfallsweise. Manchmal so 5 Tassen in der Woche und dann wieder 6 Monate keinen.
Hm. Ist das mit Erkältung oder Erkältungszeit assoziiert?
Es ist einfach, manchmal habe ich Bock drauf und dann denke ich dran und kaufe es regelmäßig und mach's und dann lasse ich es wieder schleifen. Natürlich eher in der kälteren Jahreszeit. Also ich habe meinen letzten Ingwertee vor 1 oder 2 Tagen getrunken.
Kalte Jahreszeit.
Ja.
Gerade wobei, jetzt muss ich kurz überlegen, weil das Wetter spielt verrückt, da muss man Tag für Tag jetzt überlegen. Gestern war es sehr warm.
13 Grad.
13 Grad und zwischendurch, nur kurz, gab es aber ja Sonnenschein. Und
ja.
In dieser Sonnenscheinphase bin ich tatsächlich Fahrrad gefahren und es fühlte sich echt an wie Frühling.
Ja.
Wie so ein beginnender, erster, schöner Frühlingstag, was sehr schnell wieder vorbei war, weil es wieder gepisst
und
hat wie
ein
Sau.
Und ein Tag davor war die meine erfrierenden Füße. Das war genau der Tag, an dem meine Gliedmaßen...
Dann kann ich mir das vorstellen, weil das war super kalt, super windig, stürmisch zumindest hier in Hamburg. Das ist crazy und heute ist so ein Mittelding.
Ja.
Zwischen diesen beiden Extremen, die wir in den letzten 3 Tagen erlebt haben. Eine Sache ist mir noch passiert. Ich habe möglicherweise eine Variante meines zukünftigen Ichs getroffen. Und
ich war neulich mit einem Freund zusammen essen und er sagt, pst, neben dir sitzt Bastian Schweinsteiger, wie er in 10 Jahren aussieht.
Ja, ich liebe sowas. Ich liebe solche Beobachtungen.
Und musste so lachen, weil das einfach, es war eigentlich nur ein ziemlich... kein alter Mann wie ein Opa, sondern einfach schon ein älterer, faltiger Mann, der einfach genau Bastian Schweinsteigers Frisur hatte. Diese silberne Locke, genau. Es war einfach, als hätte man so das ausgeschnitten, seinen Kopf, und das jemand mal anderen draufgesetzt. Okay, jetzt weiter mit deiner Geschichte.
Ich habe neulich im Schwimmbad Olaf Scholz gesehen. Da war ein Typ, der, wenn er gelächelt hat, richtig doll aussah wie Olaf Scholz, wenn er so lächelt. So ganz kleine Augen, so ganz dicke Lachfalten. Selbe identische Frisur. Körper weiß ich nicht, weil er war im Wasser drin. Aber da hat auch irgendein Fremder ihn angesprochen mit, Herr Bundeskanzler. Und dann hat er auch ganz fröhlich gelacht und sah ganz glücklich darüber aus, obwohl er das wahrscheinlich sehr oft hört.
Vielleicht war er das.
Nee, das wäre krass, wenn der hier im Holthusenbad abhängen würde.
Ja, krass.
Das war er nicht, aber wir sahen ihm sehr ähnlich, war witzig. Ich habe mein E-Schlagzeug verkauft.
Ja.
Und der Typ, der es gekauft hat, man weiß als zuhörende Person dieses Podcasts, dass ich hier und da socially ein bisschen awkward bin manchmal. In manchen Situationen. Und
3 Relativierung.
Welche 3?
Manchmal, in manchen Situationen, hin und wieder.
Ja, ist doch alles richtig. Ich kann auch ganz seriös sein, aber ich mag es nicht zu tun.
Ich mag es nicht seriös zu tun. Und dann bin ich awkward. I love it.
Der hat sich auf jeden Fall in vielen Bereichen genauso verhalten, wie ich mich verhalten würde. War aber, ich würde sagen, vielleicht so 15 Jahre älter.
Ja.
Auch bärtig, eher kein Standard-Typ in dem Alter, sondern so ein bisschen auf jung geblieben, wie ich mich wahrscheinlich auch bald wie ich auch bald aussehen werde, dass man so denkt, nice try, aber wird vielleicht langsam Zeit,
das zu lassen. Du hast neulich schon gesagt, du bist jetzt über deinen Peak hinweg.
Ich habe gesagt, kurz davor.
Ach ja.
Kurz davor.
Du bist kurz vor deinem Peak?
Ja,
kurz. Ist das nicht geil?
Nee.
Also es ist auch problematisch, weil es dann vorbei ist, aber das heißt, du bist jetzt absolut...
Möglicherweise ging es mir da zu gut und ich bin eigentlich eher kurz danach. Ich glaube, das ist näher an der Wahrheit. Habe ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin da schon drüber hinaus. Vielleicht geht es auch nochmal nach oben. Who knows? Also optisch so ein bisschen der Typ wie ich. So, dann waren wir verabredet um 17.15 Uhr. Und ich saß tatsächlich schon in meinem Studierzimmer, weil ich von da aus am besten nach draußen gucken kann, um zu sehen, wann er kommt. Und zwar schon 20 Minuten vorher.
So.
Nee, ich habe dabei auf dem iPad was gespielt. Also ich habe mich beschäftigt, aber habe währenddessen rausgeguckt. Dann habe ich gesehen, dass ungefähr um 5, also eine Viertelstunde vor Treffpunkt, ein Auto parkt direkt vor der Tür. Und dachte mir, na, das ist er bestimmt. Und dann stieg er aber nicht aus. Mhm. Genauso würde ich das auch machen. Wenn ich eine Viertelstunde zu früh irgendwo wäre und im Auto sitzen würde, wenn ich draußen bin und das Wetter schlecht ist, ist was anderes. Aber dann würde ich warten, weil mir das unhöflich vorkäme, deutlich zu früh zu kommen. Genauso wie deutlich zu spät. Also ich wäre sehr pünktlich, um nicht zu spät zu kommen. Wenn ich überpünktlich bin, warte ich, bis es soweit ist. Hat er gemacht.
Ist mir noch nie passiert, natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Aber... habe ich total
wobei,
nachvollziehen
wenn können. Ich mal für Viertel schon zu früh wäre, wüsste ich auch nicht, ob ich dann einfach klingeln würde.
Dann war ein Typ, der jetzt mal wieder anfangen möchte, Schlagzeug zu spielen, weil er war mal in der Band vor 20 Jahren. Und jetzt haben die sich wieder getroffen und die wollen mal wieder ein bisschen was machen. Und dann hat er da so ein bisschen drauf rumgespielt und das ausprobiert. Und ich habe ihm das angemerkt, innerhalb von 3 Trommelschlägen war die Kaufentscheidung gefallen. Und dann hat er aber noch so Fragen gestellt und wirklich Fragen, die sehr deutlich gemacht haben, dass er sich sehr oberflächlich informiert hat, aber eigentlich gar keine Ahnung hatte. Könnte ganz doll mir passieren.
Könntest du die Fragen beantworten, natürlich, ja.
Teilweise und teilweise auch nicht, weil die schon irgendwie auch ein bisschen absurd waren. Dann hat er sich irgendwann dafür entschieden, dass er es kauft. Dann habe ich ihm natürlich geholfen, das alles runterzutragen, so ein bisschen auseinandergebaut und so und noch hier und da ein bisschen so gesmalltalkt, was ja mir auch sehr schwer fällt, aber dadurch, dass ich das Gefühl hatte, das bin einfach ich in 15 Jahren, ging das irgendwie.
Das ist endlich mal die Chance, von einem zukünftigen Ich zu sprechen.
Ja.
Was für eine Gelegenheit.
Ich verliere auf jeden Fall ein Stück weit meinen Humor, aber ich bleibe sehr gut vorbereitet, weil ich habe es verkauft, ich sage es einfach offen, weil warum nicht, für 1200 Euro, so stand es drin, auch nichts mit Verhandlungsbasis, ne? Festpreis.
Wie viel hast du es gekauft?
1,5 oder so, aber da habe ich habe jetzt noch die Fußmaschine dazugegeben und das Ding, wo die drauf stand, damit es nicht so laut nach unten bollert, was, glaube ich, 150 Euro gekostet hat, haben mir meine Eltern mal zu Weihnachten geschenkt, danke Mama. Und natürlich hatte der das passend in 50-Euro-Scheinen da. Er war so, guckt, greift in die Tasche, ja, müssten 1200 sein, kannst mal nachzählen, habe ich nachgezählt, waren genau 1200 Euro. Genauso würde ich es machen. Und ich habe mir vorher so eine Platte gemacht, so, oh scheiße, es gibt doch bei PayPal die Möglichkeit, Familie und Freunde oder geschäftlich. Und das eine ist gut und das andere ist nicht so gut. Und das eine ist eher gut aus Verkäuferperspektive, das andere eher gut aus Käuferperspektive. Wie ist das nochmal? Hat meine Frau so im Vorbeigehen beim Runtertragen der Einzelteile den Auftrag gegeben, das mal schnell zu googeln? Weil, was weiß ich, ob das nicht vielleicht doch ein schmieriger Betrüger ist, aber er hat gar nichts von PayPal, keine Verhandlung, nichts, gar nichts, genau wie ich es machen würde. Auch kein, na guck mal, wie staubig das hier ist, also da kann man nochmal 100 Euro runtergehen, so wie das andere Leute machen würden, würde ich natürlich auch nicht machen. Wenn der Festpreis steht, dann ist er halt Festpreis. Habe ich mir auch schon zurechtgelegt, wie ich darauf reagiere, wenn er solche Fragen stellt, ob man es günstiger machen kann. Ich gesagt, nee, ist Festpreis.
ich kann nichts tun, da steht Festpreis.
Nee, ich hätte dann gesagt,
fahren.
Es hat schon einen Grund, dass ich Festpreis angegeben habe, um das direkt so im Keim zu ersticken. Naja, und dann hat er das gekauft und ist dann damit davon gefahren. Er hatte auch keine Ahnung von Autos, habe ich auch nicht.
Fandest du es auch ein bisschen schade?
Weil ja.
Du dir ja das gerne, also du fandest es ja schon geil, das zu haben.
Ja.
Hast du nochmal damit in den letzten, bevor du es verkauft hast, noch ein bisschen gespielt?
Einmal, aber nur um zu gucken, ob es noch geht. Weil ich wollte ja, also eigentlich sollte das nämlich vorher schon passieren, dass er vorher schon mal vorbeikommt. Das hat sich dann aber irgendwie zerschlagen, weil er dann keine Zeit hatte. Und da habe ich es aber nochmal ausprobiert, weil ich das ja ihm auch so zurechtlegen wollte, dass er es einfach ausprobieren kann und einfach, dass er loslegen kann.
Ich habe das nochmal gemacht, als ich die Katzen versorgt habe.
Ja.
Das war toll.
Ja.
Aber nicht 1200 Euro toll.
Nee.
Wirklich? Auch nicht 1500 Euro. Und ich habe halt ein Schlagzeug.
Ja.
Ich habe neulich einmal hier hingesetzt.
Hast du nicht erzählt.
Und einfach 20 Minuten lang in mein Schlagzeug geprügelt. da ging es mir ganz schlecht. Oh. Da war irgendwas los, ich war irgendwie fertig oder es war, ich war völlig erschöpft oder emotional von irgendwas mitgenommen. Und das hat mir so gut getan. Das mache ich, das ist ganz untypisch für mich, dass ich sowas mache. Das ist so, wie andere Leute gehen dann joggen oder schlagen einen Punching. Da gibt es in den Filmen immer solche Sequenzen, wo die den Punching-Sacke schlagen. Ja, hat geklappt, kann ich sagen. Hollywood hat recht.
Hollywood hat immer recht. Ja, das war's jetzt von meiner Seite aus für heute.
Okay.
Ich finde, um mal so ins Jahr reinzustarten, das geht jetzt schon länger als der erste Teil des Jahresrückblicks. Der zweite ist sehr viel länger.
Ich habe hier noch immer, hör noch mal mit einer Sache auf, einfach weil das ist aus dem letzten Sommer noch. Da haben wir nie drüber geredet, obwohl das so was Besonderes ist, dass ich mal 7 Nächte lang mit 3 Katzen zusammengelebt habe. Als wir in Frankreich in diesem Haus waren, bei diesen Leuten, die nicht da waren, sondern wir waren halt da, aber ihre Katzen waren da. Und irgendwie war das eine besondere Situation für mich, weil ich ja so Anti-Haustier bin und auch jetzt so mit, ich hatte gar keine allergischen Reaktionen auf die. Aber die Erfahrung zu machen, jeden Morgen aufzustehen und die Katzen sind irgendwo und ein bisschen für die verantwortlich zu sein und immer zu gucken, sind sie drin, sind sie draußen, was ist mit dem Katzenklo und Futter und so weiter, war nicht, es hat nicht grundsätzlich meine Einstellung verändert, aber es war cool, das mal zu leben. Einfach mal, es ist so, als ob du mal, du kannst mal eine Zeit lang in den Fußstapfen eines, weiß ich nicht, Försters mitlaufen und das mal so day-to-day erleben, wie das ist. Auf einem kleineren Scale und ich weiß weniger, es wäre bestimmt interessanter für mich, mal eine Woche lang Förster zu sein. Aber es war irgendwie schön. Es war gar nicht so, dass ich dachte, wie viele Katzen haben, aber es war cool, die Gelegenheit zu bekommen, das mal zu machen. Kannst du
das
verstehen?
Meinst du, das könnte man als Jochen Schweizer Adventure anbieten? Sie wollten immer schon mal mit Katzen zusammenleben. Ja. Ziehen Sie ein Wochenende hier hin. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann dir sagen, jetzt musst du dir nochmal vorstellen, dass du nicht nur diesen Aspekt der Andersartigkeit zu deinem normalen Leben und auch dieser vielleicht coolen Verantwortung, der man dann ja auch gerne gerecht wird, wenn du das noch ergänzt durch eine grenzenlose Liebe für diese Tiere, dann kommst du dem sehr nahe, was mein
täglich Brot ist. Ja, es ist so wie bei den Hühnern auch, dass man dann ja auch sehr schnell, am Anfang sind es halt einfach 3 Katzen und das ist halt die eine und die andere und noch eine. Und dann hat man ja sehr schnell ein Gefühl zu
denen. Die eine, die andere und noch eine. Ja.
Dass die einfach auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und was richtig, richtig toll war, dass die dann immer, das war halt so ein, das war so dieser krasse Garten, eine große Terrasse, dann ging so eine Steintreppe hoch, dann ein großer Garten und hinten so richtig so einzelne Terrassen, also so große Anhöhen, auf denen dann irgendwelche Orangenbäume gewachsen sind, ganz, ganz hoch, gingen die so wie so Weinberge oder so. Und das war ganz, ganz dunkel da, weil das auch so ein kleines Dorf war, aber die Terrasse hatte so eine krasse Beleuchtung. Das heißt, man konnte, wenn man da abends an dieser großen Küchenfront stand, sah man die komplett beleuchtete Terrasse mit so wunderschönen Lichterketten, die überall gespannt waren, und dahinter den ganz dunklen Garten. Und dann saßen diese Katzen wie so Statuen da und haben in die Nacht gestarrt.
Mhm. Ins Dunkle hinein.
Ins Dunkle. Und haben beobachtet, natürlich ist da irgendwie eine Maus oder was weiß ich. Und das hatte so ein Gefühl von, die passen auf uns auf. Ja. Die kennen sich hier aus, die wissen Bescheid und die sind irgendwie auch für uns da. Das war cool.
Geben und nehmen, ja, glaube ich. Das glaube ich. Wir hatten gerade eine Katzenberaterin im Haus, sie hat einen 18-seitigen Bericht angefertigt zu unserem Kater Gordon. Ich kann ja mal, so witzig ist es unterm Strich gar nicht. Die hat schon einen ganz kompetenten Eindruck gemacht.
Nein, ich finde es einfach, ich wollte das nicht lächerlich machen. Ich finde es geil, dass es 18 Seiten 18 über Gordon Seiten gibt, über dass Gordon. Jemand 18 Seiten über Gordon geschrieben hat.
Ja. Die war fast oder über 2 Stunden bei uns zu Hause und hat uns quasi interviewt zu Gordon. Und das kann ich mal mitbringen beim nächsten Mal und dann vielleicht ein bisschen daraus vorlesen. Ja, bitte.
Glaubst du, das ist hilfreich?
Ja, ist ein Versuch wert, sagen wir es mal so. Also es ist so, dass es so verschiedene Kategorien gibt, so Futter, Charakter, Bindung zu Haltern, sowas. Und dann immer ein großer Text, was sie im Interview sozusagen rausgefunden hat. Und darunter schreibt sie dann Empfehlungen, wie man wo ansetzen könnte, okay, um dies oder das zu verbessern.
Was ist das Ziel, dass er weniger seltsam ist?
Nee, das Ziel, was, also die Grundmotivation war, wie wir ihn dazu bringen, nicht mehr oder weniger in die Wohnung zu pinkeln zu lassen. Das macht er ja leider seit vielen Jahren. Allerdings jetzt seit, ich glaube, 6 Wochen nicht mehr. Also die war jetzt gerade vor 3 Tagen da oder 4, in einer Phase der Trockenheit, ja, die wir lange so nicht mehr erlebt haben, ohne dass wir irgendwas verändert haben. Aber wir hatten sie auch gefragt, ob sie so Tipps und Tricks uns an die Hand geben kann, wie wir für ihn den Umzug erleichtern können, weil er ja ein großes Sensibelchen ist, ja, und auf Veränderungen noch schlechter reagiert als ich. Genau, also das sind so die beiden Punkte. Und das war ganz interessant. Also bringe ich mal ein bisschen was mit und könnt ihr mal Carter Gordon kennenlernen.
Gut.
Der gute kleine Kerl. Ja, das war doch ein Start ins neue Jahr. Oder?
Das war ein Start ins neue
Jahr. Das Podcast-Jahr ist jetzt auch für uns offiziell eröffnet.
Am 7. Januar.
Am 7. Januar für euch am 10., 12., 11., 11., 11. Januar, ja, Samstag.
Bis dahin vergehen noch wieder gefühlt 2 Monate wie immer im Januar.
Bisher, finde ich, ist der Januar gerast, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist nur eine Woche.
Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie, aber das muss ich noch sagen. Eine Sache, wo wir wieder sehr unterschiedlich sind. Du erzähltest von der rohen Natur in Dänemark und du warst so draußen unterwegs und hast geguckt und hast den Wellen zugehört und so. Und ich habe einfach zwischen dem 30.12. und dem 4.1. nicht ein einziges Mal das Haus verlassen. Ich war den ganzen Tag, alle Tage, durchgehend, wow, zu Hause. Ich habe nicht einmal das Haus verlassen.
Balkon.
Ja, aber meistens nur an der Tür, weil wenn der Balkon nass ist, ja, kann ich da nicht rausgehen, ohne nasse Füße zu kriegen. Oder nasse Hausschuhe.
Ja, das, ich bin vielleicht eilig, bin, glaube ich, auch eher ein Trainee, aber das würde mir schwer fallen.
Nee, also ich habe mich fast ein bisschen geärgert, als der Streak gebrochen war. Hätte ich noch 2-3 Wochen aushalten können. Naja, wie dem auch sei, wir sind beide seltsam auf unsere jeweilige eigene Art und das ist ja auch ganz süß. Ich freue mich auf das Podcast-Jahr mit dir und mit allen da draußen. Mit allen da draußen, ja, richtig, kann man sagen, in, ja, dem Kontext. War grammatikalisch durchaus machbar. Das ist jetzt semantisch nicht ganz sauber gelöst geworden. Oh Mann.
Es wird immer schlimmer.
Möglicherweise ist das der Beginn eines kräftigen Schlaganfalls, was hier gerade passiert.
Ich werde euch berichten in der nächsten Solo-Podcast-Folge von Die beleuchteten Brüder. Jetzt alleine.
Jetzt alleine. Ja, hast du noch was?
Ich bin nicht gestorben. Hatten wir nicht irgendwie gesagt, dass ich vielleicht sterbe?
Du?
Irgendwie in irgendeiner Podcast-Folge hatten wir sowas gesagt wie...
Meinst du beim Jahresrückblick? Weil da kann ich, also ich traue mich nicht so richtig, den zweiten Teil zu
hören.
Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe einfach nur das zusammengeschnitten und die Pausen-Jingles und sowas da reingemacht und habe das dann ungehört hochgeladen.
Eine Frage dazu habe ich. Die normale Kartoffel auf die 1.
Ja.
Darüber haben wir im Jahresrückblick geredet.
Ja.
Aber das Video haben wir uns doch hinterher angeguckt.
Ich glaube, ja.
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 Ja, also das haben wir sogar noch eingeblendet im Stream.
Ja, genau. Das haben
denn
wir
da hätte ich mir, Podcast. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass wir einfach komplett vergessen haben, dass wir einen Podcast machen.
Ich weiß, also ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht während des Podcasts Momente gab, wo du vergessen hast, dass wir in einem Podcast sind.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist gut.
Ja.
Ja.
Naja, werden wir vielleicht irgendwann herausfinden.
Wir haben darüber geredet, wie Benjamin Netanyahu von Jörn und Susanne am Hamburger Flughafen fahren. Das ist unser Beitrag zum Nahostkonflikt.
Das war leider nicht der einzige Beitrag zum Nahostkonflikt. Beziehungsweise, das erinnere ich noch, dass es Momente gab, wo ich dachte, oh, jetzt wird es richtig, richtig dünn, das Eis. Aber du uns da gut runtergeholt, okay, hast. Also vielleicht doch nicht so schlimm. Wir hören uns das mal an. Hört das doch auch nochmal an.
Falls ihr überhaupt noch dabei seid nach dem Jahresrückblick und nicht einfach geragequittet habt, unseren Podcast.
Ist aber auch das gute Recht eines jeden Menschen, das zu tun.
Jeder darf Rage quitten, wann immer er. Man will nicht Rage quitten. Rage quitten ist etwas, was übereinkommt. Man das kann stimmt. sich das nicht vornehmen, das ist kein Rage. Das ist so ähnlich wie sich cool vornehmen. Eine
Verzweiflungstat. Niemand will verzweifelt sein. Auch wir nicht.
Niemand will. Ja. 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 Ich glaube, das kann man so sagen.
Sagt man so. Ab jetzt.
Das ist ein gängiges Sprichwort in Deutschland.
Ab jetzt.
Niemand will verzweifelt sein. Klassische neue Redewendung.
Gehabt euch wohl.